Die Saison, sie ist zu Ende. Aber für Bundesliga ist das erst der Anfang. Und zwar der großen Saison-Rückblicks-Show. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt aus Deutschland. Nico Beckspin, Tobias Escher, meine Wenigkeit ist Nils Bohmhoff. Und ja, die Saison, sie ist vorbei, aber jetzt fängt ja eigentlich der Spaß für uns erst an. Denn jetzt können die Analysehosen ausgepackt werden. Jetzt kann man gucken, wer hatte recht mit allem. Wer hatte vor der Saison die richtige Eingebung, die richtigen Tipps? Wer hatte die richtigen Einschätzungen? Was? Die Tabelle lügt nicht. Jetzt haben wir die Wahrheit schwarz auf weiß und es gilt jetzt an uns in dieser Sendung auch ein Fazit zu ziehen. Wo steht die Bundesliga? Wo steht Eintracht Frankfurt? Und andere Vereine?
Ja, es wird heute ein ganz schwarzer Tag für mich.
Warum?
Weil nachher bin ich quasi wie Leon Goretzka vor der Saison. Ihr versucht verzweifelt, mich loszuwerden. Wenn ihr seht, was ich vor der Saison getippt habe, das wurde ja zum Glück alles wieder vergessen. Aber ich habe es ja vorbereiten müssen. Ich habe wirklich, das werden wir nachher sehen, auf ganzer Linie versagt.
Das ist
auf wirklich kompletter Linie.
Du verdienst hier so fett, dass wir dich nicht irgendwo anders hinkriegen können, ja, weil keiner kann diese Summe zahlen.
Das ist auch über Leon Goretzka.
aber tatsächlich, wie auch Leon Goretzka, feierst du natürlich auch ein Comeback und hast, du hast dich fast unersetzlich gemacht in dieser Saison.
Ja, aber warten wir ab erstmal. Aber wir haben tatsächlich alles. Wir haben die Erwartung vor der Saison, Überraschung vor der Saison. Wir haben unsere Tipps, wir haben unsere nachträglichen Tipps. Wir haben ein Team der Saison gebaut. Also wir haben jetzt die komplette Klaviatur der Bundesliga-Rückschau, können wir heute abfeuern.
Und wir haben jeder einzelne auch Teams der Saison.
Ja, genau. Wir haben jeder einzelne hat ein Team der Saison mir geschickt und ich habe dann aus den Teams der Saison ein gemeinsames Team der Saison gebaut. Aber dann kann jeder nochmal sagen, was er gewotet hat. Ihr Zuschauer habt auch gewotet.
Ja. Damit nicht elfmal Eintracht Frankfurt in deinem Team auftaucht.
Da kommen wir dann später drauf, aber lasst uns chronologisch anfangen mit dem größten Event, das jetzt gerade passiert ist, nämlich dem Pokal. Das war ja jetzt am Wochenende, am Samstagabend fand das große Pokalspiel statt. Du warst sogar vor Ort. Du wirst uns gleich mal ein bisschen so Eindrücke von den Rängen auch wiedergeben. Ich habe es natürlich am Fernseher gesehen, habe im Vorfeld gelesen, irgendwie 100.000 Bielefelder sind nach Berlin, Stuttgarter waren wohl auch ein paar da. Stimmungstechnisch war das natürlich alles ganz cool. Leider, sage ich mal, aus meiner Sicht, wo ich ja als neutraler Zuschauer dabei bin, war das sehr langweilig, weil man hat natürlich gehofft, dass es einen richtig geilen Pokalfight gibt, dass vielleicht der Underdog Bielefeld ein bisschen was reißen kann oder ein bisschen das spannend machen kann. Aber da muss man sagen, schon nach der ersten Halbzeit war das Spiel eigentlich gelaufen. Und man hatte auch nicht das Gefühl, nach dem 3-0 in der Halbzeit, ja, das, was Bielefeld angeboten hat, wirkte jetzt auch nicht so, als ob da in der zweiten Halbzeit noch irgendwie große Gefahr drohen würde für Stuttgart. Dazu war Bielefeld irgendwie an dem Tag ja zu schlecht, nicht richtig da, zu nervös, überfordert. Was war's?
Also sie sind ja gut ins Spiel reingekommen. Also wir haben ja von, genau, sie haben ja am Anfang erstmal richtig Gas gegeben, Vollgaspressing vorne drauf, Mann gegen Mann gespielt und sind dann auch über einen schnellen Angriff zu dieser Riesenchance gekommen, wo Sarin Rennbasé das Ding, war es an die Latte oder sogar Latte. Ballert, an die Latte ballert aus wirklich kürzester Distanz.
Und ich kann da gleich zuordnen, ne? Im Stadion hast du auch von der Dynamik am Anfang hast du gemerkt, dass Arminia Bielefeld gegengehalten hat, dass das der Moment war, den sie erarbeitet haben und den Moment, wo sie das Ding in die Latte hauen, war schon so, ey, der muss. Und dann passiert da 3 Minuten später.
Ja, das Ding ist,
was passieren muss.
Ich mag Sarin Rennbasé, ich habe ihn auch schon gemocht, als er noch in der Bundesliga Hannover bei Augsburg gespielt hat. Aber es hat ja einen Grund, dass er in der dritten Liga spielt, und zwar, dass er keine Tore schießt. So, er ist super, super schnell, er hat ein super Dings und er ist halt umtorgefährlich. Das ist nicht das erste Mal und das wird ihn wahrscheinlich jetzt verfolgen die nächsten Jahre. Aber ich glaube, sind wir ehrlich, auch wenn Bielefeld der 1-0 in Führung geht, weiß ich nicht, ob das dann, du kannst du gleich was sagen, so unendlich viel dran ändert am Spielverlauf, oder?
Ja, ich würde da genau hingehen, weil gehe ich mal kurz ins Stadion rein, ne? Denn die sind ja da hingekommen an Bayer Leverkusen und Werder Bremen und so weiter vorbei. Das heißt, sie haben schon gezeigt, wie du Bundesligisten so ein bisschen ärgern kannst. Und ich finde, es gab so 2-3 Mal in diesen ersten 10, 15 Minuten so Situationen, wo du gemerkt hast, wie sie einfach überfallartig das schaffen, irgendwie da ein bisschen Unruhe über Stuttgart reinzubringen. Du hast Stuttgart auch angemerkt, dass die schon wussten, dass es ein Pokalfinale ist, dass sie sich ein bisschen bisschen, also du hast den Druck gemerkt, denn, und das ist vielleicht nochmal außenrum, das, was Bielefeld in meinen Augen auch geholfen hat, was du in den letzten Minuten gemerkt hast, als die Tore gefallen sind, das Stadion war schon halb-halb, vielleicht ein Tick mehr, Stuttgart sogar. Und Stuttgart hat auch, also beide Fanlager haben wahnsinnig abgerissen, beide, also auch Pyro-Freunde, das war immer 90 Minuten ein Spektakel. Das, also ich habe noch selten so viele Bengalos, die müssen im DFB-Pokalfinale günstiger sein, die Bengalos, als sonst. Weil das waren bestimmt 200 auf beiden Seiten. Also die haben richtig abgerissen. Und vor allen Dingen, und da komme ich zu dir, Bielefelder Fans waren da. Das heißt, da waren dann wirklich 30.000, 40.000, die laut waren. Und so viel hat Bielefeld ja nicht mehr in einem eigenen Stadion. Ich kann mir vorstellen, mit dem 1-0 im Rücken hätte es das zumindest verzögert, dass Stuttgart auf dem Papier klar die bessere Mannschaft ist mit 7 Nationalspielern, ist klar.
Genau, aber ich finde, danach hast du halt gesehen, dass Stuttgart auf dem Papier die bessere Mannschaft ist. Weil, das hast du ja schon gesagt, Bielefeld Fehler gemacht hat, also weil sie ja wirklich nervös waren. Sie haben sich vorgenommen, vorne zu pressen, sie haben sich aber auch vorgenommen, hinten raus zu spielen flach und sind dann aber ein paar Mal wirklich ins 1 gegen 1 geraten und dann konnte Stuttgart die Bälle erobern. Und da hast du wieder gesehen, eine Bundesligamannschaft, die die Räume bekommt zum Kontern, die kann kontern. Also dass sie in der Bundesliga das so selten zeigen, liegt ja einfach daran, dass sie die Ballgewinne nicht haben, dass sie der Gegner da gut gestaffelt steht. Aber wenn sie halt die Räume haben, dann haben sie das drauf. Und da hast du halt auch gesehen, das eine ist ein Drittligist, das andere ist ein Bundesligist.
Ja,
genau. Woltemar, der hat ein Top-Spiel gemacht, also auch mit dem Rücken gegen den Ball, das kennen wir ja. Aber Woltemar ist eigentlich nicht schnell. Ich habe gerade nochmal geguckt, der läuft 33 km/h schnell. Das ist super schnell für einen normalen Menschen.
Nicht rückwärts.
Normalen Menschen ist das super schnell, aber bei Frankfurt laufen sie alle 37 km/h. Das heißt, die nehmen mal locker in einer Stunde dem 4 Kilometer ab.
Also, gut. Das hast du auch zwischendurch wirklich gemerkt. Vielleicht waren es dann die Nerven und am Ende dann doch auch dadurch, dass vielleicht das Adrenalin rausgeht und du merkst, die Situation wird hier irgendwie realistisch, dass Stuttgart in allen Belangen überleben.
Ja, aber genau, das meinte ich jetzt, weil eigentlich ist Woltemar keiner, der den Gegnern davonläuft, aber er hat es 2-3 Mal geschafft, wirklich mit einem tiefen Ball dann so mit seinem Körper sich durchzublocken und hinter die Abwehr zu kommen. Selbe mit Milo. Da hast du dann gemerkt, okay, hier spielt ein Drittligist, ein sehr guter Drittligist, aber gegen den Erstligisten. Und wenn du diese Fehler dann anbietest, wie sie das gemacht haben, auch vor dem 2-0 war es ja, glaube ich, mit dem, wo sie nimm du ihn, ich habe ihn sicher und dann gegenseitig dich den Ball wegnehmen, dann brauchst du dich nicht wundern, dann darfst du nicht passieren. Und dann ist natürlich eine Mannschaft wie Stuttgart, dass jede Bundesliga-Mannschaft in der Verfassung da einfach das auszunutzen. Und klar, der hat auch geholfen, dass bei Stuttgart auch viele Spieler in Topform einfach.
Und ey, das Kleingedruckte ist auch während des Spielverlaufes, also wie die Dynamik sich entwickelt hatte, bin ich fest davon ausgegangen, dass sie mit 4 oder 5 in die Halbzeit gehen. Und auch in der zweiten Halbzeit gab es so ein paar Situationen, die werdet ihr ja auch im Fernsehen gesehen haben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt versuchen sie den im 16er aber reinzutragen. Wenn sie das konsequent durchspielen, dann geht das auf jeden Fall viel, viel höher aus. Ja, und Bielefeld kommt gar nicht mehr zurück.
Hast du auf jeden Fall gemerkt, dass das natürlich Stuttgart sowas von in die Karten gespielt hat, dass auch vom Selbstbewusstsein her. Das hast du auch bei den Spielern sofort gemerkt, dass so ein bisschen diese ganz große Last abfällt. Und das hat Stuttgart total gut getan, weil dadurch konnten sie diese spielerischen Vorteile, die sie haben, noch viel mehr zur Geltung bringen. Aber man muss sagen, es waren letztendlich keine 15 Minuten, die Arminia Bielefeld dann ja ausgenockt haben. 3 Tore in 15 Minuten. Und so nach einem Tor kannst du dich vielleicht nochmal schütteln und vielleicht sogar bei einem 2-0 weißt du, okay, wenn ich irgendwann innerhalb dieses Spiels den Anschlusstreffer schaffe, dann kann es nochmal so oder so spannend werden, wenn dann irgendwann zum Schluss hohe Bälle oder Standards passieren. Aber das ging dann so schnell, paff, paff, paff. Und dann war der Zahn gezogen und Stuttgart wusste ja, okay, wie sollen wir das jetzt machen? Stuttgart hat sich dann aufs Kontern verlassen, den Ball auch dann den Bielefeldern überlassen. Die haben, glaube ich, 59% Ballbesitz. Da war dann ja eigentlich der Drops schon fast gelutscht. Stuttgart, finde ich, hat es dann auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Und Bielefeld ist nicht so wirklich viel eingefallen. Da ist sogar noch das 4-0 passiert. Aber da habe ich dann auch schon nur noch mit einem Auge geguckt, ehrlich gesagt.
Und ich hatte dann im Stadion aber ehrlicherweise sehr viel Freude an beiden Seiten. Ne? Weil also, da kommen wir wieder rein. Du hast dann gemerkt, das Spiel war nach 30 Minuten durch.
Ja, und die Bielefelder haben dann auch irgendwann angefangen zu feiern und haben gesagt, ja komm, es ist so ausgegangen oder es geht so aus, wie es auch wahrscheinlich war, aber wir können trotzdem stolz auf unsere Leistung sein. Was trotzdem natürlich so ein bisschen schade ist, ne, weil also natürlich hätten die gewinnen wollen, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass relativ schnell Einigkeit im Stadion herrschte. Ist schon okay so.
Beide starten mit einer Monster-Choreo am Anfang, die werdet ihr auch auf den Bildern gesehen, also wirklich absoluter Wahnsinn, vor allem was Bielefeld da abgerissen hat. Kompletter Block in Blau, auch bis in, ich weiß, saß ein bisschen mittig bis dahin, alle stehend, alle mitmachend und sowas. Alles. Du hast richtig gemerkt, wie das ein das ein ganzer Stadtfreudenausflug gewesen ist. Und deswegen, für mich als neutralen Beobachter, genau wie du es beschrieben hast, war es irgendwann nach 30 Minuten im Prinzip durch und ich war ein bisschen gelangweilt davon und dann habe ich halt angefangen, Bengalos zu zählen und so. Und daran hatte ich wirklich, also wie die das gefeiert haben.
Bengalos zu zählen oder zu zünden?
Ja, nee, zu zünden auch. Ich habe noch ein Ding für nach dem Spiel, wenn.
Ja, genau, aber ich fand dann, man darf noch die letzten 10 Minuten nicht ganz auf unter den Teppich kehren. Ich fand schon, dass dann so ein bisschen Nervosität reinkam, als dann das zweite Tor fiel, das Eigentor, klar. War dann immer noch ein Longshot, aber dann war wieder so ein bisschen, dann habe ich zumindest wieder nochmal genauer hingeguckt und geschaut, okay, was passiert da jetzt nochmal? Ist da noch was drin? War natürlich nichts mehr drin, aber dann zumindest die Fußnote, dass Bielefeld der erste Drittligist in dem PK-Finale war, der ein Tor erzielt hat.
Stimmt.
Was ja auch nicht von schlechten Eltern ist. Trotzdem, ja, das heißt jetzt natürlich, sie können sich drüber freuen, sie können sagen, es war eine super Saison, sie können sagen, alles gut gelaufen, klar, aber ich glaube schon, dass du dich ein bisschen ärgern kannst darüber, wie du das Pokalfinale bestritten hast.
Weil
du
absolut.
Ein paar Fehler zu viel, paar Fehler zu viel hinten drin. Es war nicht so, dass sie jetzt von einem spielerisch komplett auseinandergepflückt wurden, sondern sie haben wirklich die Fehler auch selbst angeboten immer. Und dann hat Schücker das perfekt gemacht, keine Frage. Aber in der ersten Anfangsphase hatten sie ihre Chance. Sie hatten danach halt die Fehler gemacht. Deswegen finde, du kannst dich als Spielefelder sich ein bisschen ärgern, bevor du dich freust darüber, was für eine tolle Saison du eigentlich hattest.
Ja, vor allem, wenn du ins Halbfinale zurückblickst, ne? Weil Leverkusen im Zweifel auf dem Papier noch stärker als Stuttgart und die kriegst du irgendwie eingefangen, machst da auch individuelle Fehler. Und hier, das war auch bei mir, ich war komplett im Stuttgarter Bielefelder Mixblock und es war einhellig die Meinung, wenn das Ding in der 11. Minute reingeht, dann wird es ein anderes Fußballspiel. Alle waren selbst die Stuttgart.
Also auch die zwei Treffer dann kamen halt ein bisschen zu spät. Ne? Du hast schon gemerkt, dass das dann nochmal Energie freigesetzt hat und so ein bisschen Hoffnung, weil wie gesagt, dann kommt die Nachspielzeit. Wenn du nur mit einem Tor führst, also das haben wir alles schon erlebt, aber das war halt in der 85. Minute oder wann war das? 82. Minute. Der Anschlusstreffer war halt ein bisschen zu spät. Wenn das so in der 70. Minute passiert wäre, dann wäre es nochmal knackig geworden, weil dann merkst du auch die Nervosität bei Stuttgart, ne? Und dann ist so das Momentum beim anderen Verein, aber da war es halt einfach zu spät. Ich hatte da auch ehrlich gesagt nicht wirklich Schiss, dass noch was passiert, dass Stuttgart schafft, irgendwie gegen Bielefeld 5 Minuten das Tor zu verteidigen, habe ich mir, also kann immer was passieren, aber ich war leider ein bisschen gelangweilt von diesem Finale, muss ich sagen, als Außenstehender. Aber am Ende muss man sagen, natürlich dann auch verdient gewonnen für den VfB Stuttgart, die ja, sage ich mal, dann auch die letzten Wochen komplett 100% auf dieses Spiel sich konzentrieren konnten, fokussieren konnten. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. Sie sind eigentlich mit ihrer besten Elf aufgetreten, die zur Verfügung stand. Und alle waren auch topfit und gut eingestellt. Also du hast schon irgendwie gemerkt, dass das für Stuttgart natürlich auch die Chance ist, die Saison nochmal zu retten. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Pokalsieger und Europapokal dann in der nächsten Saison, was für Stuttgart natürlich auch enorm wichtig ist für die weitere Saisonplanung.
Ich habe noch eine kleine schöne Beobachtung für direkt nach dem Schlusspfiff, weil ich es einfach möchte hier einfach erwähnen, ist, dass Nick Woltemade, wenn sie ist ja auch so Social Media, glaube ich, noch ausgetragen worden. Aber es war schön zu sehen. Truppe feiert, Truppe gewinnt, alle rennen los, alle rennen in die Kurve. So, Nick Woltemade dreht sich um und klopft als allererstes mal wirklich original jedem Bielefelder auf die Schulter, hebt die hoch. Und
ja, weil der keine Power mehr hat, um in die Kurve zu gehen.
Ja, vielleicht ist es auch das gewesen. Ich würde einfach eher sagen, es ist ein sauguter Typ und das hast du auch da wieder gemerkt. So, ey, ihr wisst selber, ich will es nicht zu hoch hängen, aber es sind doch diese Kleinigkeiten so. Und das bei dem Typen, dem merkst du das an, dass der das wirklich honest meint, da nicht für die Kamera dahin läuft, sondern weil er einfach sich denkt, ey, es war ein verdammt krasser Kampf hier mit euch. Glückwunsch. Und dann aus dem Stadion heraus schön zu sehen, wie auf beiden Seiten, also auch die genau das, was du vorhin schon gesagt hast, ne, dieses Feiern, was sich über die Spiel schon herausgearbeitet hatte, da am Spiel dann zu sehen, wie die Bielefelder da quasi mit der ganzen Kurve.
Das ist halt der Vorteil, wenn es dann doch relativ klar ist. Ne? Wenn das so eine enge Partie ist, die dann ein VAR in der letzten Sekunde entscheidet, dann ist, glaube ich, auch auf den Rängen nochmal eine andere Aggressivität. Aber wenn du im Prinzip 45 Minuten Zeit hast, um zu realisieren, dass du nicht Pokalsieger wirst, dann hilft das vielleicht auch so ein bisschen in den Party-Modus umzuschalten.
Ist auch, glaube ich, jetzt für den ganzen Verein ein wichtiger Triumph für den VfB Stuttgart.
Ja.
Weil du hast ja bei Frankfurt schon erlebt, was so ein Pokal-Triumph freisetzen kann, was da für eine Dynamik entstehen kann. Man muss ehrlich sein, Stuttgart hat jetzt nicht die härteste Pokalsaison hinter sich. ja, zwei Erstligisten gab, beide Heimspiele. RB Leipzig war, glaube ich, der einzige Gegner auf Augenhöhe. Die Konkurrenz hat sich gegenseitig ausgeschaltet, aber ich glaube trotzdem, dass du halt jetzt darauf aufbauen kannst und dann sagen kannst, so, hey, wir haben Blut geleckt. Und das hat ja Eintracht Frankfurt vorgemacht, wie das sein kann. Und ich bin sehr sicher, dass Stuttgart nächste Saison stärker wiederkommen wird.
Ja, es ist sowohl finanziell natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, um gute Spieler zu halten oder zu bekommen, die vielleicht auch nur kommen, wenn international gespielt wird. Also ja, natürlich ist das für die Entwicklung vom VfB sehr, sehr wichtig. Okay, ich würde dann aber auch ehrlich gesagt schon einen Haken an den...
Wolltest du noch was von nach dem Spiel?
Oder wolltest du noch, genau, irgendeine Stadion-Impression?
Ja, also ich glaube, was wir an dieser Stelle schon machen sollten, ist auch nur schöne Grüße ausrichten, denn ich weiß nicht, ihr werdet ja, mit ihm auch kommuniziert haben an diesem Wochenende.
Ehrlich gesagt nicht.
Nee?
Nee, der hat sich zu aggressiv gefreut irgendwie. Ja. Ich mag das nicht. Ich hätte so ein bisschen mehr Bescheidenheit.
Ja, mich hat er vor dem Spiel aufs Übelste auf WhatsApp beleidigt. Ja. Da hat man schon gemerkt, dass die Nerven wirklich blank lagen. Aber sagen wir so, ich glaube, der war ziemlich glücklich und beseelt. Und ob der nochmal wieder aus dieser Wolke runterkommt, es sei ihm gegönnt. Liebe Grüße an den Freund des Hauses.
Ich kann jetzt mal ganz tief in die Bundesliga-Lore einsteigen. Wir haben doch mal vor 2 Jahren oder sowas einen Fußball-Fights gemacht mit Noah. Mhm. Da warst du, glaube ich, nicht dabei, aber du warst dabei. Und da haben wir doch die besten Maskottchen gehabt. Und Noah hat natürlich dieses komische Krokodil da genommen und da habe ich das Krokodil beleidigt. Weil das Krokodil nervt mich auch.
Das ist auch scheiße.
Und seitdem schickt er mir halt ständig das Krokodil. Und wie unfassbar nervig dieses Krokodil ist. Das hat sich wirklich in jedem Jubeldings hat sich das in den Vordergrund geschoben. Es hat noch gefehlt, dass das mit auf das Podest kommt da und den Pokal hochreckt.
Warum denn überhaupt ein Krokodil?
Wie das Krokodil vom Neckar irgendwie. Das hat er auch erklärt. Das hatten wir damals auch in der Sendung. Das habe ich auch
nicht
vergessen.
Interessiert niemanden.
Es gibt kein Maskottchen in der Bundesliga, was sich so sehr an den Forderungen drängt, wie dieses bescheuerte Fritzle-Krokodil da vom VfB Stuttgart. Es war auch wieder am Wochenende. Die ganze Zeit war das ein
Fritzle?
Bild. Fritzle heißt das. Ja. Und das war, und dann, als sie da gefeiert haben in Stuttgart am Rathaus, war das auch ganz vorne mit dabei und hat dann mit dem Pokal. Und das schickt er mir jeden Tag. Jeden Tag kriege ich 3 oder 4 Fritzle-Bilder von ihm.
Weißt du, wer in dem Kostüm drinnen steckt? Ja. Kevin Großkreuz. Ja. Google it. So, jetzt aber Schluss mit dem langweiligen
Finale. Auf Wiedersehen.
Wir machen weiter mit etwas, das viel spannender ist, nämlich der Relegation. Und das war natürlich, sind wir jetzt, Stand heute Abend ist ja das entscheidendes Spiel. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo ihr das hier guckt, kann alles, was wir sagen, schon längst hinfällig sein. Aber es war natürlich trotzdem eine sehr, sehr spannende erste Partie, weil Elversberg hatte Heidenheim am Rande einer Niederlage, geht mit 2-0 in Führung und man dachte schon so, eieiei, was macht denn Heidenheim da? Aber Heidenheim kam nochmal ran, 2-2 und hat damit eigentlich eine solide Ausgangssituation jetzt für heute Abend, fürs Rückspiel.
Ja, auf dem Papier ist es ja wohl auch leistungsgerecht, was Expected Goal angeht, aber ich finde die Effektivität von Elversberg halt ziemlich beeindruckend. Und so mit dem Schocker da 0-2 zu gehen, da musst du als Elversberg jetzt auch echt enttäuscht sein, glaube ich. Weil da hattest du Heidenheim ungefähr da, wo du sie haben wolltest.
Ja, das stimmt schon. Also auf jeden Fall, wenn du 2-0 Führung liegst, dann musst du das eigentlich auf nach Hause bringen irgendwie, gerade auswärts. Und dann auch noch mit 2, ich will nicht sagen Torwartfehlern, aber sind schon keine, also als Torwart, selbst wenn du den nicht halten kannst, ich finde, die beiden sind schwer zu fangen, aber dann darfst du ihn nicht nach vorne, sondern zur Seite, ist ja so Klassiker.
Ich habe gedacht, ein guter Bundesliga-Keeper hätte vielleicht mindestens ein Tor weniger gefangen.
Ja, ja. Deswegen, ja, und man hat ja aber in der ersten Halbzeit gesehen, wie gut Elversberg kombinieren kann, wie sie da auch Heidenheim auseinandergenommen haben. Ich fand aber schon, dass Heidenheim in der zweiten Halbzeit sich das auch irgendwo ein Stück verdient hat. Klar, die Tore waren so ein bisschen glücklich, aber sie hatten ja auch noch mehr Chancen, hat ja durchaus noch mehr Möglichkeiten und auch wieder die Wechsel, die Schmidt gemacht haben, die ja sehr offensiv waren, die haben auch wieder gezündet. Cienza hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung, war ja auch in beiden Toren mit den jeweiligen Schüssen, die dann abgefälscht wurden, beteiligt.
Wanner mit dem Freistoß.
Wanner war auch noch da. Also in der zweiten Halbzeit war dann schon Heidenheim insgesamt natürlich, finde ich, ein gerechtes Ergebnis, aber du hast schon recht, Elversberg kann sich ein Stück weit noch mehr ärgern, dass sie das ja so hergegeben haben.
Ich finde halt so interessant, dass Elversberg beide Tore ja schon auch, also vor allem das zweite, war traumhaft kombiniert. Also sah richtig, richtig schön aus. Und da hast du gemerkt, wie dann der Schwächere den Stärkeren, den Kräftigeren quasi so ein bisschen ausditscht und so. Das, da habe ich sehr viel Freude dran gehabt, dem zuzugucken. Merkst dann aber doch in der Wucht, dass du dann doch auf den Erstligisten triffst, so aus Elversbergs Sicht. Was mir fürs Rückspiel jetzt nicht ganz so viele Hoffnungen ehrlicherweise für Elversberg.
Ich fand aber ehrlich gesagt den Unterschied so in der Spielanlage gar nicht so krass. Also man hat schon gemerkt, dass halt Heidenheim auch jetzt ein schwacher Erstligist ist, sage ich mal. So klar sind die noch besser. Das macht natürlich auch was, wenn du so eine Saison lang gegen ja einfach hochklassigere Gegner spielst, ne, die ganze Zeit. Aber ich finde, so von der Spielanlage, da waren echt so ein paar auch Situationen von Elversberg dabei, wo ich gedacht habe, so ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. So, es ist ein Heimspiel. Ich würde auch die leichte Favoritenrolle jetzt Heidenheim zuschreiben wollen. Aber es ist auch so, es ist fast ein Cointoss heute. Ich finde, es kommt heute auch dann wirklich sehr auf die Tagesform an und auch vielleicht ein bisschen einfach aufs Spielglück, wo du super schwer dich tust, das zu predikten. Aber auf jeden Fall spannend heute. 20.30 Uhr.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist ja schon mal was wert, weil sind natürlich nicht die prestigeträchtigsten Vereine, aber die haben jetzt ein schönes Hinspiel geboten. Ich glaube auch, das wird ein spannendes Rückspiel. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie 3-0 nach 10 Minuten ist oder sowas. Und wir haben ja letztes Jahr gelernt, dass man auch nie zu früh irgendwas abschreiben soll. Letztes Jahr saßen wir nämlich ja doch hier auch nach dem Hinspiel und haben auch schon Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg gratuliert, das weiß ich noch. Dann mussten wir nachher schnell noch eine Reaction reinhauen, weil dann doch noch Bochum in der Klasse geblieben ist. Das müssen wir, glaube ich, diesmal nicht machen, aber ja, ich sehe das auch im Coin, das ist, kann alles passieren.
Wen hättet ihr denn nach diesem ersten Spiel lieber in der Bundesliga? Und jetzt mal wirklich mal gehen ins Spiel rein. Einfach die beiden Teams. Das ist nur mal das, was du als Auswahl hast.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, von dem, du würdest jetzt ja vielleicht antworten, du würdest lieber, keine Ahnung, irgendwelche großen Namen haben. Mir geht es wirklich darum, von den beiden, was nun mal da ist. Was hättest du lieber in der ersten Liga nächstes Jahr?
Ich glaube Elversberg.
Also ich bin tatsächlich, ich freue mich ja immer über Neulinge in der Bundesliga, ja. Aber natürlich sind die Geschichten irgendwann auserzählt. Also Heidenheim ist dann auch irgendwann, ja.
Also eine neue Geschichte.
Eine neue, ne? Neulinge-Geschichte, aber ich möchte ja auch, dass es in der Bundesliga spannend ist und dass wir dann nicht unten wieder ein Team haben, das sich komplett abschießen lässt. Und bei Elversberg, die ja drei wichtige Spieler als Leihspieler wieder abgeben müssen nach der Saison, sehe ich das Schwierige an. Also deswegen bin ich da auch so entschieden, tendiere eher zu Heidenheim, weil ich glaube, Heidenheim wäre in der kommenden Saison ein besserer Bundesligist, der eher mithält noch mit den anderen als Elversberg.
Aus der Sicht schon, ja. Aber irgendwie Heidenheim ist mir halt auch egal. Und dann denke ich mir halt auch lieber so ein Underdog irgendwie, der vielleicht eine geile Geschichte erzählen kann in der Bundesliga. Ist auch gut für den HSV. Ja, mal gucken. Also
aus ich habe
nicht so die krassen Aktien da drin.
Am Ende des Tages, ich bin über die Jahre dann doch wieder mehr zu dem Fußballromantiker geworden, der da lieber, keine Ahnung, Kaiserslautern, Dynamo Dresden oder irgendwie sowas sieht, was auf dem Rhein auch Schlachten auslöst. Wenn dann aber so ein bisschen diese Elversberg-Story da nochmal ihre Geschichte findet, würde ich es ganz gut finden. Irgendwie so, weil bei beiden Heidenheim ist auserzählt, trotzdem auch spannend. Aber nochmal sehen, ob der Wahnsinn, den sie da bis dahin gebaut haben und dieses Mäzentum bis in die erste Liga auf einem anderen Level, ich glaube, das würde ich mir gerne mal angucken. Ohne, dass ich das große Vorlieben dazu hätte, das muss ich auch betonen.
Ja, wollen wir das Thema beenden, Relegation? Oder wollt ihr noch was sagen? Gibt es irgendwas Besonderes für heute Abend, was man wissen muss? Keine gelb-roten Karten, keine Verletzungen?
Ich glaube nicht, es ist halt in diesem geilen Stadion von Elversberg, wo die Hälfte im Bau ist. Na, mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf, aber ja.
Du freust dich aber sicherlich auch auf das, was jetzt kommt. Das ist nämlich unser Skechers-Team der Woche. Es ist.
Oh, ich zeig mal.
Batman, du sollst wissen, die Macht, die.
Das ist eigentlich mein Bane, aber ich merke gerade, es ist ein bisschen.
Batman!
Okay. Willst du auch mal riechen?
Jetzt nicht mehr. Das eben war ich noch dabei, jetzt ist es mir zu creepy.
Batman, jeder weiß, dass du Bruce Wayne bist.
Okay. Dieser Schuh wurde nicht getragen von Bruce Bane, aber von Harry Kane.
Welcher Film ist das?
Dark Knight. Also drei.
Dark Knight Rises.
Dark Knight Rises.
Und?
Batman.
Der redet so.
Leute.
Okay. Also, dieser Schuh gehört Harry Kane. Das ist der Originalschuh. Oh, Harry Kanes Füße riechen wie frisch parfümiert. Das ist einer der besten Fußballschuhe der Welt. Ich kann das beurteilen, weil ich habe mit allen gespielt und noch nie habe ich so viele Tore geschossen wie mit diesem Skechers Fußballschuh. Muss ich noch was sagen?
Nö, ich bin gespannt, ob sie den bald überarbeiten, weil die Anzahl der Sternchen auf dem Schuh für seine Tore für die Bayern ja stehen. Mal gucken, ob sie da jetzt noch...
Dann, Kreuze.
Ja, die Kreuze oder Sternchen, genau. Die auf dem Schuh sind, das ist die spannende Frage. Müssten wir mal unseren Kollegen von Skeptisch stellen.
Wahrscheinlich, das ist für jedes Tor ein Stern.
Genau.
Das heißt, es wird ein Edding mitgeliefert, wo du neue Sterne machst.
Kannst auch selber auftragen, genau.
Ja.
Ja. Genau, das Harry Kane Skechers Player Edition.
So sieht's aus. Und wir haben dieses Mal nicht etwa eine Elf des Spieltages. Es gab ja keinen Spieltag, sondern viel spannender, wir haben die Elf der Saison. Und Tobi erklärt jetzt mal, wie die sich zusammenstellt.
Ja, also noch einmal kurz zum Prozedere. Ich habe euch alle gebeten, also dich, Etienne, dich, Nico, Nils, der heute leider abwesend ist, und mich selber eine Elf der Saison auszuwählen mit 11 Spielern. Auch ihr Zuschauer konntet voten, habt das auch fleißig getan in unserem Forum. Das heißt, wir haben 5 Elfs der Saison. Und bei diesen 5 Elf der Saison habe ich jemals geguckt, welche Spieler haben am meisten Nominierungen erhalten für die Elf der Saison, welche Spieler haben am meisten Stimmen erhalten. Also wenn jetzt wir alle uns mit einem geeinigt haben, ist dann die Elf der Saison gekommen. Manchmal gab es dann auch Unentschieden. Im Falle eines Unentschiedens hat die Stimme der Zuschauer, da habe ich dann fair gesagt, stark. Da waren ja mehr... haben wir mehr abgestimmt als bei uns, haben dann gezählt. Da werde ich auch gleich dann alles erklären, aber wir fangen einfach mal an. Ich werde auch mal sagen, was dann noch in euren Elf so war, was dann nicht reingekommen ist. Aber beim ersten waren wir uns alle relativ einig, zumindest Nils, Etienne und ich. Und zwar haben wir im Tor den guten alten Robin Zentner. Den vom FSV Mainz 05. Der eine starke Saison gespielt hat, keine fehlerfreie Saison. Gibt bestimmt auch andere, die man hier nennen kann, aber ich habe ihn auch gewählt, weil ich finde, er war ein wichtiger Eckpfeiler für die Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall auch mitverantwortlich für die gute Saison, die Mainz dann unterm Strich gespielt hat. Er ist mir auch in diversen Spielen sehr, sehr positiv aufgefallen und ich hatte ihn vorher ehrlich gesagt nicht so auf dem Zettel. Also das spricht dafür, dass er auch nochmal einen Entwicklungssprung gemacht hat oder dass ich einfach keine Ahnung habe von Torhütern. Eins von beiden, vielleicht auch beides. Mhm. Aber ja, super Sicherheit ausgestrahlt, auch auf seine Hintermannschaft und neben den üblichen Verdächtigen, die sonst irgendwie so immer erscheinen, finde ich eine gute Neuentdeckung. Echt ein richtig guter Torwart, ja.
Du, Nico, hast dich noch für einen anderen Torwart entschieden. Weißt du noch für welchen?
Ja, ich ehrlicherweise habe ich bei der Torhüter-Situation so ein bisschen das Problem gehabt, das du beschrieben hast gerade, dass ich es nicht ganz greifen konnte, wer denn jetzt wirklich der Beste ist, weil ich Zentner ein paar Mal gehört habe. Ich habe da ein bisschen in den Statistiken geguckt, habe irgendwie mitgekriegt, dass Gulaschi statistisch der beste Torhüter der Saison gewesen ist. Wusste jetzt nicht genau, ob ich da mitgehen kann. Fand immer Kobel, der an irgendeiner Stelle immer wieder genannt wird, hat natürlich über Zetterer nachgedacht, habe es nicht gemacht. Aber Atubolu habe ich am Ende genommen, weil ich den irgendwie mag. Freiburg und auch ja keine schlechte Saison und ich weiß, da waren sicherlich auch mal ein paar Fehler dazwischen oder so, aber das war mehr so ein Wunsch des Vaters gegangen und
ist auch tatsächlich bei den Zuschauern auf Platz 2.
Ja,
ganz, ganz knapp nur hinter Finn Dahmen.
Also ah, siehst du,
die Zuschauer haben Finn Dahmen gewählt.
Der wäre auch noch eine Variante gewesen.
Du stimmst auf jeden Fall mehr ein. Robin Zentner ist da, glaube ich, nur auf 4 oder 5 gekommen. Aber ja, trotzdem unser Torwart der Saison, weil wir 3 ihn gewählt haben.
Ja. Ist fair. Ja. Aber interessant ist, dass es dann doch schon, und ich finde, der Blick darauf, ganz viele Namen gibt, die wir sonst alle nicht haben und auch in keiner großen Diskussion. So, wo ist ein Kobel?
Ja.
Ja, das hängt halt auch damit zusammen, dass in der Phase, wo Dortmund schlecht war, Kobel auch nicht so gut war. Ja, ja, dann am Ende hin hat er nochmal richtig gut gehalten, aber so...
Ich mag positiv nur, dass einfach Namen auftauchen, über die man sonst nicht in so einer Diskussion...
Dortmund und Spieler sind auch ganz schwer zu bewerten, finde ich, diese Saison, weil die halt eine ganze Zeit nicht gut waren, viele... Und ja, dann waren sie überragend gut. So, was machst du denn daraus? So?
Bin mal gespannt, was du daraus gemacht hast.
Ja. Aber kommen wir zum Linksverteidiger. Da geht es weiter. Nathaniel Brown. Mit einer interessanten Fußnote. Und zwar Brown hat gewonnen, weil ich für ihn gestimmt habe, um die Zuschauer. Es gab noch einen anderen Spieler mit zwei Stimmen, kommen wir gleich dazu. Aber interessant ist, wir haben einen Eintracht-Spieler in der Top 11, für den du nicht gestimmt hast.
Ja.
Ohne, dass du halt da irgendwie deine Finger mit im Spiel hattest.
Warum? Tatsächlich. Ja, ich habe noch genug andere Eintracht-Spieler in der Top 11. Ich muss irgendwo...
okay, fair.
Muss ja natürlich auch gucken, dass mir nicht vorgeworfen wird, dass ich nur Eintracht-Spieler nominiere.
Deswegen hast du da einen Eintracht-Spieler genommen.
Ich habe Arthur Theat halt genommen. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding halt, weil die Eintracht natürlich auch viel Dreierkette gespielt hat und dann hat Nathaniel Brown eher fast so ein Linksaußen gespielt. Ich weiß gar nicht, habe ich Theat bei Linksverteidiger? Ja. Ist halt, er ist halt in so einer Hybride, er ist halt nicht richtiger Linksverteidiger, er ist auch nicht richtiger Innenverteidiger, deshalb war das so ein bisschen schwierig, aber für mich war er halt einer der besten Verteidiger dieser Saison und ich wollte ihn unbedingt in der Startelf, weil ich wirklich beeindruckt war von seiner Power, von seiner Kopfballstärke, einfach von seinem Engagement, aber auch immer nach vorne geile Pässe gespielt, deshalb habe ich ihn genommen. Und Nathaniel Brown hat es auch absolut verdient, vor allem, weil er auch noch so jung ist, hat er am Anfang sogar noch Startschwierigkeiten, da hat er nicht Startelf gespielt, hat sich dann ran gekämpft an die Startelf und hat dann durch ein, zwei Spiele seinen Startelf oder seine Stammplatz sozusagen manifestiert und ist auf jeden Fall ist ja auch für die U21 nominiert, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung durchgenommen und ich glaube, Nathaniel Brown ist einer, dem ich auch nochmal einen Entwicklungsschritt jetzt in der nächsten Saison zutraue.
Wir haben noch einen Spieler, den hast du gewählt, den hat Nils gewählt. Der ist nachher nicht drin gelandet, weil Nathaniel Brown eben von den Zuschauern und mir gewählt wurde. Ich habe ja gesagt, die Zuschauer. Nee, es ist tatsächlich Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart, der auch eine solide Saison gespielt hat. Er ist ja mit der beste Linksverteidiger in Deutschland. Spielt ja nicht umsonst in der Nationalmannschaft auf dieser Position mittlerweile. Hatte seine auch mal seine kleineren Schwächephasen, deswegen habe ich dann Nathaniel Brown vorgezogen, aber es ist auf jeden Fall auch eine interessante Wahl.
Ja, auch an der Stelle ganz ehrlich, ich finde, es gibt ein paar Namen, die da auftauchen, aber dann doch komplett den Überblick dabei zu halten, dann muss ich ein bisschen zu Statistiken greifen, habe ein bisschen so was dazugelegt und dann war das die logische Konsequenz für mich. Auf Brown hätte ich nicht gedacht, dass der da durchkommt, aber insofern, ja.
Wir machen weiter mit den Innenverteidigern. Wir haben hier, ich mache mal direkt beide Innenverteidiger auf. Jonathan Tah, der erste Innenverteidiger. Und Marco Friedl ist der zweite Innenverteidiger. Zu Jonathan Tah kann ich sagen, der hat von allen außer mir die Stimme bekommen. Also
warum nicht?
Weil du ein Hater bist.
Weil ich habe tatsächlich Friedl genommen und habe noch einen anderen genommen.
Wen denn?
Ich habe noch Hauke Wahl genommen tatsächlich.
Einfach wen?
So Hauke Wahl vom FC St. Pauli. Einfach mal so ein Hipster-Pick.
Ist krass. Den hatte ich in meiner erweiterten... Also ich habe, okay.
Erst mal googeln.
Stell dir mal vor, wir hätten Wahl und Friedl genommen. Das wäre die Innenverteidigung der Saison geworden.
Ja genau, also bei Tah kann man erstmal sagen, hat er auch wirklich eine grundsolide Saison gespielt, ist mittlerweile aktuell einer der besten deutschen Innenverteidiger. Hat er nicht umsonst vier Stimmen bekommen. Der zweite Friedl, es war wieder so ein 50-50-Ding, weil wir beide für Friedl gestimmt haben. Du, Eddie, hast zusammen mit Nils für Upamecano gestimmt.
Ich habe mich da sehr schwer getan, gebe ich. Also Tah fand ich, kann man schon machen. Ich bin auch nicht der übermäßige Tah-Fan, so. Ich bin auch weit weg davon, immer in den Hype einzuspringen, aber ihn auch früher immer getrashed, wenn er seine ein, zwei Aussetzer immer da hatte. Aber ich finde, er hat sich stabilisiert und wie gesagt, ich hätte auch einen Robin Koch nehmen können, aber ich wollte mir jetzt nicht den Vorwurf machen, dass ich nur Eintracht-Spieler nominiere. Ich finde, Robin Koch hat auch eine sehr gute Saison gespielt. Und dann bin ich ehrlich gesagt dann auch nach den Statistiken, Benotungen und so weiter gegangen. Und ich war ein bisschen verwundert, dass Upamecano so gut überall bewertet wurde, weil ich hatte das Gefühl, gerade am Anfang der Saison, dass viel geschimpft wurde über die Innenverteidigung der Bayern und wie leicht die überlaufen werden und so. Aber er hat dann doch auch entscheidenden Anteil natürlich dann für diese solide Saison der Bayern gehabt. Er war besser als Kim und ich dachte, das ist dann auch schon auch fair, wenn man vom deutschen Meister irgendwie dann einen Innenverteidiger, die haben die wenigsten Tore kassiert, also irgendwie musste das ja auch gutieren.
Ey, bin ich 100% dabei, war auch ganz, ganz nah bei mir, aber habe ich gesehen, haben nur die Hälfte der Saison gespielt und dann war das mein Moment, in dem ich sagen konnte, okay, dann gehe ich mit Marco Friedl einfach, um zu sagen, der maßgebliche Grund für den Aufschwung ist er und wenn er die Saison durchgespielt hätte, kann ich behaupten, hätten sie es auch geschafft.
Ja. Und da auch wieder das Ding, wir hatten hier einen 2-2, also zwei Stimmen für Friedl, zwei Stimmen für Upamecano und da habe ich bei den Zuschauern geguckt, wer ist denn da im Voting weiter oben gewesen und da hatte Friedl ein paar Stimmen mehr als Upamecano. Deswegen, aber die Zuschauer hatten tatsächlich mit den meisten Stimmen Schlotterbeck.
Aber das ist auch wieder, das ist total interessant, weil das ist wirklich ein, ne, von Schlotter zu Beck war da alles dabei.
Das ist das Ding, also ich habe den auch in vielen Bestenlisten so gefunden, Schlotter, Beck, aber also ich konnte mich überhaupt nicht dran erinnern, diese Saison, dass der so überragend gespielt hat. Ich habe erstens mal, hat er viel gefehlt, so verletzungsbedingt. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Schlotterbeck irgendwie eine überragende Saison spielt. So, also das ist einfach bei mir nicht hängen geblieben. Vielleicht habe ich da was verpasst oder nicht gesehen oder so, aber war jetzt bei mir nicht auf dem Schirm.
Ja, weil jetzt in der Rückrunde bist du deiner Verletzung in absoluter Topform. Das war ja dann auch ein ziemlicher Schlag für den BVB, als er sich verletzt hat. Aber hat natürlich auch in der Hinrunde, wie viele Dortmunder Spieler, seine 2-3 Fehlerchen gehabt und seine Dinge in der Kontoabsicherung. Deswegen habe ich da auch gesagt, wie gesagt, bei den Zuschauern ganz vorne, aber bei den Zuschauern habe ich auch eh das Gefühl, dass da relativ viele BVB-Fans dabei waren. Also
das habe ich auch.
Ja. Genau, aber deswegen Friedel.
Die sind überall.
Also jetzt nochmal kurz, Nico und ich, wir haben Friedel genommen, du und Nils, ihr habt Upamecano genommen und diesmal haben wir gewonnen. Beim Rechtsverteidiger passiert genau dasselbe, nämlich wieder Christensen, gewählt von Nils und Eddie, setzt sich durch gegen Beiser, gewählt von Nico und mir, weil die Zuschauer eben mehr Stimmen für Christensen als für Beiser gegeben haben. Die Zuschauer haben übrigens Riassen ganz vorne mit drin genommen.
Ach Leute.
Aber Christensen ist es geworden am Ende. Also Christensen ist.
Ja, aber das also da muss man doch auch mal ehrlich sein, Leute. Da müsst ihr euch doch mal gerade machen. Ihr könnt Riason bei dieser BVB-Saison.
Champions League-Qualifikation, meinst du?
Ist doch. Also ich meine.
Die sind Vierter geworden, ne? Nur fürs Protokoll.
Ja. Und Christensen hat 5 Tore geschossen als Rechtsverteidiger.
Also, nee, du machst gerade einen Fehler, spricht doch niemand Christensen ab. Es ist ja fair, dass er da steht, aber ich finde Ryerson in der. Da siehst du auch ehrlicherweise so, wie dünn das da noch auf den Außen besetzt ist. Ja. Weil Mitchell Weiser ist jetzt ja auch keine internationale Klasse. Aber ich finde, der hat einfach sehr auffällig, sehr viel. Natürlich habe ich eine grün-weiße Brille, aber sehr viel, sehr gute Spiele gemacht und sehr viel, sehr gute Situationen gehabt, immer wieder.
Ja. Und der Frankfurt hat sich ja durchgesetzt am Ende. Kannst du mal hier.
Ist ja auch fair.
Ja, aber es ist aber knapp. Also es ist zu knapp.
Das ist zu knapp, aber du kannst ja trotzdem.
Okay, Christensen, erstens mal absoluter Leitwolf. Was der einfach auch wichtig ist für die Mentalität. Beide, Theat und Christensen, sind meiner Meinung nach absolute Glücksgriffe gewesen, ohne die Saison nicht so gelaufen wäre, weil sie der Eintracht ein gutes Stück Mentalität zugeführt haben, die gefehlt hat. Einfach brutal ehrgeizig und reißt sich den Arsch auf, rennt da hoch. Er hat manchmal so ein bisschen gerade im letzten Drittel so seine technischen Probleme. Hat ja dann auch gegen Tottenham zum Beispiel Großchancen vergeben. Aber er hat dann am Ende jetzt die Eintracht auf die Siegstraße gekickt. Er ist torgefährlich, weil er sich auch immer mal traut, dann im Strafraum abzuziehen. Und ich glaube, dass der auch super unangenehm ist als Gegenspieler, weil der halt echt so ein Wadenbeißer ist. Und ich bin auch totaler Fan einfach von seiner Persönlichkeit. Also er hat so eine mitreißende Persönlichkeit. Und hat eine tolle Saison gespielt, eine erste. Man hat ja gehört so in den Interviews, er wollte schon die Fußballschuhe quasi an den Nagel hängen, hatte keinen Bock mehr. Dann kam Krösche, hat gesagt, komm nochmal nach Frankfurt.
Dem hat er wieder Bock.
Guter Transfer, ja.
Jetzt haben wir die Abwehr abgehandelt. Da war ja ein paar Diskussionen dabei. Jetzt wird es ein bisschen einträchtiger, weil wir im Mittelfeld als allerersten Spieler Josua Kimmich haben. Mit 5 von 5 Stimmen.
Ach.
Einer von 3 Spielern, die kommen werden, die 5 von 5 Stimmen gesammelt haben. Und der zweite Spieler hat auch noch immerhin 4 von 5 Stimmen, nämlich Nadim Amiri. Und auch alle hier am Tisch, plus die Zuschauer, haben Nadim Amiri gewählt. Ich hätte gerne Nils hier gehabt, weil Nils etwas für ihn sehr Untypisches gemacht hat. Er hat einen Werder-Spieler dahin gepackt. Er hat Ian Stay, nämlich als die 11. Saison wählen wollen, aber war damit auch herzlich alleine.
Ja, über Stay kann man auf jeden Fall nachdenken. Ich habe zumindest auch mal.
Wisst ihr, was mir das bedeutet?
Warum? Das ist nur Nils.
Ja, aber der ein Jahr lang tritt er auf uns rum, auf uns Bremern, und dann wählt er Jens Stay. Das ist doch quasi das Liebesbeweis. Das ist, als ob er mich heiraten will.
Gut, das könnte
Nils,
ja dann.
Nils, wenn du das hier siehst, ne?
Privat klären.
Aber er hat es auch taktisch clever gemacht, da wo es keine Auswahl gibt. Kein Weiser, kein Friedel, sondern Stay.
Ich glaube, das ist alles nur, der will nur vorbereiten, wenn diese Blut- und Hasskampf.
Also Stay, muss man sagen, als bester Spieler von Werder Bremen, finde ich, kann man da schon mal drüber nachdenken. Hat, glaube ich, auch 8 Tore geschossen oder so. Ich weiß
gar nicht. Ja, ist ja immer absolut toll.
Aber
Gibt's einen besseren Stürmer oder den?
Es hieß ja mal, war der meiste Torschütze im Mittelfeld, also der torgefälligste Mittelfeldspieler.
Ja. Das ist seit André Herzog.
Nee, diese Saison.
Andreas Herzog.
Nicht bei Bremen, in der Bundesliga.
Ach so.
Ja. Ganz Bundesliga.
Aber ich finde trotzdem, Amiri ist, hat seinen Stempel aufgedrückt. So muss man wirklich sagen, der war an fast jeder guten Aktion, die Mainz in dieser Saison hatte, beteiligt, hat Freistöße getroffen, hat Vorlagen gegeben, auch oft so diese einleitenden Vorvorlagen und war der Dreh- und Angelpunkt einfach vom Mainzer Spiel und hat wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ich jammer auch ein bisschen, der war fast bei der Eintracht, hat dann nochmal nachverhandelt, hat Krösche gesagt, nein. Und das war ein großer Fehler von Krösche. bei BVB ist auch wohl dran jetzt an ihm. Mal gucken, ob Amiri bei Mainz bleibt. Hat natürlich dann auch gewisse Begehrlichkeiten geweckt durch seine Leistung. Und ja, über Kimmich, finde ich, muss man nicht viel sagen. Alte Stärke nach letzter Saison, wo er so natürlich auch super war, aber nicht ganz so super, wie er sein kann. Diese Saison, finde ich, war er flawless. Diese Saison war Prime Kimmich im Mittelfeld und braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast ja schon dich beschwert, dass er ständig in den Startelf des Tages auftaucht.
Ja, aber weil er auch so gut ist einfach diese Saison. Also das ist ja eine perfekte Rolle, die er jetzt spielen darf, mit vielen offensiven Freiheiten, viel aber auch im Spielaufbau gefordert, hat den neuen Rekord für Ballkontakte in der Saison aufgestellt, bei der Laufleistung müsste er auch auf jeden Fall Top 5 sein. Also was der abgerissen hat, diese Saison wieder an Kilometern, an Pässen, an auch Toren und Assists, die er auch gemacht hat. Und ist ja nicht umsonst bei unserem geliebten Managerspiel, glaube ich, der Spieler mit den zweitmeisten Punkten oder sowas, was ja auch für einen Mittelfeldspieler schon mal echt eine Leistung ist. Ja, also kein Wunder, dass der von allen hier gewählt wurde.
Ja, ich glaube auch, wenn der Stay-Versuch von Nils echt schön, ne? Aber der Unterschied ist halt, der eine schafft es und der andere nicht.
Ja, okay, der Amiri hat ja nicht genommen, ne?
Also.
Also Kimmich haben alle genommen.
Ich meine, er nimmt Stay und Amiri, und Amiri ist aber derjenige, der es nach Europa geschafft hat.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist der echt, sagen wir so, wenn es andersrum passiert, dann macht Stay 2 Tore mehr und ist in Europa, dann kannst du diese Diskussion noch andersrum führen. Deswegen hat er das voll verdient. Auch wenn du mit Sackgasse Leverkusen aussteigen, nach Mainz gehen, ist schon ein Schritt. So finde ich, für einen Spieler, der solche Ambitionen auch hatte bei Leverkusen und so, und dann jetzt aber so wiederzukommen, ist eine tolle Geschichte.
Ich decke jetzt die beiden Außenstürmer, glaube ich, erstmal auf, weil wir hier dann auch einen 5 von 5 haben. Also die beiden Spieler, die jetzt kommen, sind auch 5 von 5. Florian Wirtz, von allen gewählt, und Olise, auch von allen gewählt. Von Zuschauern, von Nils, von Eddie, von Nico und von mir.
Ja. Keine Diskussion drüber.
Bei Olise können wir, glaube ich, anfangen. Der ist, glaube ich, der Schlüsseleinkauf diese Saison gewesen. Also in den vergangenen Jahren war ja bei der Transferpolitik der Bayern nicht immer alles rosig. Und auch dieses Jahr ist nicht alles aufgegangen, Stichwort Palinha. Aber Olise war wirklich ein sehr, sehr guter Transfer, den sie geleistet haben, der auch wieder die Flügel der Bayern belebt hat, der in sehr vielen Spielen wirklich an den entscheidenden Toren beteiligt war direkt, der jeden Gegner vor Probleme gestellt hat, meistens rechts, aber konnte auch links spielen, konnte ihn auch mal ins Zentrum stellen, sehr unausrechenbar und trotzdem taktisch diszipliniert im Spiel gegen den Ball, das darfst du auch nicht unterschätzen.
Das finde ich ein wichtiges Merkmal, weil das erstmal 30 Scorer, aber wenn man sieht, wie er gegen den Ball gearbeitet hat, ein Spieler, der fast auch, ich habe den ganz selten nur so lamentieren sehen oder so, sondern der war immer fleißig, immer zurückgearbeitet, Pressing stark, also absoluter Traum. Also, und das in dem jungen Alter schon nicht selbstverständlich.
Ey, ich gehe nämlich hundertprozentig mit. Es gibt diese zwei, drei Faktoren, die ich dabei spannend finde. A, dass er so eine Unbekümmerheit hat, offensichtlich auch der Gesamtsituation des Vereins gegenüber, war ein Vorteil, weil es gibt ein paar, die gleiche Position spielen, über die seit Jahren lamentiert und diskutiert wird. Das wird alles nicht. Hat einfach dementsprechend sein Ding gemacht und hat vor allen Dingen das gemacht, was die anderen nicht machen. Konsequent eine komplette Saison über seinen Job machen und performen. Für ihn andersrum wahrscheinlich fast schade, dass es nicht die Bayern-Saison war, die er sich wahrscheinlich selber erhofft hat oder so. Weil, also für den wird es fast enttäuschend sein, glaube ich, im Viertelfinale der Champions League wahrscheinlich.
Ja gut, er ist noch jung, ne? Also muss man auch mal.
Der Coman hatte zu dem Zeitpunkt schon 11 Meistertitel gewonnen.
Ja, vor allen Dingen hätte er mit Crystal Palace hätte er natürlich auch einen schönen Titel gewinnen können, wo er herkam. Aber ja, trotzdem. Absoluter Top-Transfer von den Bayern, muss man wirklich gratulieren. Guter Junge. Und nicht umsonst haben hier Sané und Gnabry müssen sie um ihre Verträge kämpfen. Coman wird abgegeben wahrscheinlich. Also Das hat auch was mit Ulises zu tun, weil er zeigt, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, also neben Tore schießen auch diese ganze Ausstrahlung. Also während du bei Sané, wenn er mal daneben schießt, direkt diese hängenden Schultern und diesen Kampf mit sich selbst hast, Ulises rennt halt direkt weiter. Und das ist schon auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, was die Bayern suchen. Mhm.
Ja,
und Flo Wirtz, muss man jetzt auch nicht so viel sagen, über den wird ja eh die ganze Zeit geschrieben und gesprochen, trotz Verletzung. Oder sagen wir mal, anhand der Verletzung, als er nicht gespielt hat, hat man gesehen, wie wichtig er auch für Leverkusen ist, was er für einen Unterschied auch macht, weil Leverkusen war gefühlt einfach eine Stufe schlechter ohne ihn. Muss man ganz klar sagen.
Was man erwähnen sollte, ist halt, dass er nächstes Jahr nicht in deiner Elf stattfinden
wird. Genau, das müssen wir gleich noch danach besprechen. So, das ist ja jetzt auch ein wichtiges Thema, glaube ich. Aber erstmal auf diese Saison gemünzt, muss man sagen, hat jetzt nicht die mega herausragende Saison wie letztes Jahr gespielt, aber selbst wenn er halt eine gute Saison spielt, ist das immer noch herausragend im Vergleich. So.
Bundesliga ein bisschen durchgespielt, habe ich das Gefühl.
Ja, Bundesliga hat er durchgespielt. Die letzte Position im offensiven Mittelfeld, die war dann wieder umkämpft. Jetzt kommt wieder...
Ich will nur noch mal kurz unterstreichen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, so eine ganz okay Saison für Wirtz bedeutet 23 Scorer,
ja.
Obwohl er auch verletzt war. Und auch nochmal 7 Scorer in der Champions League in 9 Spielen. Und da reden wir von einer mittelmäßigen Saison von einem Spieler, der gerade 22 geworden ist.
Ja, Wirtz und Musiala sind halt einfach so über dem Niveau. Ja. Bei Musiala hat es dann am Ende nicht gereicht, obwohl du ihn noch nominiert hast. Kommt aber nicht in die Elf der Saison. Aber ja, der hat aber ja auch die Hälfte der Saison gefehlt, muss man fairerweise sagen. Also Musiala kommt nicht auf allzu viele Saisonspiele.
Ja, aber Leute.
Aber der Hinrunde stark. Ich habe dann Sané zum Beispiel genommen, weil der in der Rückrunde so stark
16
war.
16 Scorer in 25 Spielen?
Ja,
ist auch. Wie wollt ihr das denn überbieten?
Aber Sané kannst auch mal die Scorer gucken. Der hat auch sehr viele Scorer gemacht. Wir haben noch Vincenzo Grifo von Nils. Ja, ich hätte tatsächlich, wenn ich einen Freiburger genommen hätte, hätte ich Doan genommen und nicht Grifo. Ja. Aber okay. Aber geworden ist es dann ein anderer, und zwar der Favorit von Nico und den Zuschauern für diese Position. Nick Woltemade. Hat ein bisschen gebraucht, um in die Saison reinzukommen. Deswegen habe ich habe auch lange überlegt, ob ich wollte mal nehmen. Er war aber hat er ein bisschen OM? Gebraucht. Im offensiven Mittelfeld, ja. Also am Ende hat er als Stürmer gespielt, aber hat er auch schon gespielt.
Kannst du machen.
Und haben wir auch gemacht. Du kannst jetzt gerne das Plädoyer für Nick Woltemade.
Ach, du, ganz ehrlich, das Plädoyer fängt vor 3 Jahren an. Sendung, wo ich ihn zum Durchstarter der Saison definiere. Ihr mich hier alle auslacht. Dann muss ich ihn nach so einer Saison einfach in die Elf des Jahres wählen. Punkt.
Also Woltemade spielt eine super Saison, ist eine super Entdeckung. Ich hätte ihn dann, wenn dann irgendwo als Mittelstürmer, ich tue mich trotzdem ein bisschen schwer, Musiala da nicht zu sehen. Er hat trotzdem fast 20 Scorer gemacht, in, glaube ich, 5 oder 6 Spielen weniger als Sané. Ich weiß es, ja, ihr versucht dann auch immer interessant zu sein mit eurer Nominierung, weil euch das langweilig ist, wenn ihr dann Kimmich, Musiala, Wirtz und so, oder was soll man da groß sagen, verstehe ich. Aber für mich hat Musiala trotzdem...
Statistisch hättest du auch Davies eigentlich noch auf links setzen müssen, weil er auch eine überragende eine Saison gespielt hat.
Jetzt ist es aber nett, weil du hast gerade gesagt, versucht, so interessant zu sein. Du beleidigst damit einfach nur unsere Zuschauer. Die haben mir, wegen denen ist er ja in die Hälfte der Saison gekommen. Nicht, weil ich Sané genommen habe oder...
Du hast Sané genommen.
Ich habe Sané genommen.
Nils hat Grifo vor Musiala.
Ja, und du hast... Ich habe Woltemade und das ist der Grund.
Gut, dann
Sané, sagen wir mal die Scorer von Sané.
Leute...
Wolltest du das mit
ja, das waren 11 Tore, glaube ich.
Aber Sané hat auch viele Scorer gemacht, wenn du damit argumentierst.
Ja, aber weniger als Musiala in mehr Spielen halt. Ja. Also 11 Tore und 6 Assists ist okay. Auf jeden Fall. Aber Musiala hatte den besseren Stats auf jeden Fall.
Okay. Kommen wir zur letzten freien Position. Stürmer. Da gibt es nur eine Wahl, aber es gab 2 Kandidaten für diese Wahl, die Stimmen bekommen haben und die Wahl gewonnen hat. Harry Kane.
Okay, jetzt ist es lächerlich. Da mache ich nicht mit.
Harry Kane hat von mir seine Stimme bekommen, von Nils seine Stimme bekommen und von den Zuschauern die Stimme erhalten. Der andere Kandidat, man erhört es vielleicht schon an Etienne's Grummel, ist Omar Mamouche, der von Eddie und von Nico eine Stimme bekommen hat, aber damit 2-3 verloren hat.
25 Scorer in 17 Spielen. Ja.
Ich finde ja... Der
immer noch auf Platz 3. Der Scorerliste. Aber Harry Kane, der 17 Elfmeter schießt, wird nominiert. Alles klar.
Ich finde halt einen anderen Fakt halt da noch entscheidender.
Ach, Neid.
In meinen Recherchen habe ich mich natürlich mit den Elf des Tages der Kollegen vom Kicker auseinandergesetzt. Ach, und da gibt es ja immer einen Spieler, das ist Spieler des Spieltags. Ja. Und der mit den meisten Nominierungen für den Spieler des Spieltags ist immer noch Mamouche, obwohl er zur Halbserie abgehauen
ist. Absolut lächerlich. Da fühle ich mich auch angegriffen von Nils mal wieder. Ja klar, weil beim OM nimmt er sowas wie Grifo, um sich interessant zu machen, aber dann die obvious choice wieder nicht, da dann Kane, nur weil er nicht will, dass ich mit Mamouche durchkomme. Das ist einfach so durchschaubar, Nils. Wirklich, also Grifo nehmen statt Musiala oder so und dann aber dann den soliden Kane mit seinen 16 Elfmetern und seiner boring Spielweise gegenüber einem Mamouche, der einfach die komplette Liga zerballert hat und immer noch in aller Munde ist, und theoretisch müsstest du die Tore, die er bei Man City gemacht hat, müsstest du auch noch draufrechnen.
Ja, aber nicht in unsere Elf der Saison der Bundesliga.
Ja, kannst du aber eigentlich noch mit reinrechnen.
Also ich möchte dann noch ganz klar festhalten kurz, dass
selbst ein Ekitike hätte vor Kane landen müssen. Ja,
das finde ich nicht,
Also, so nicht.
Weil Kane hat ja auch eine starke Saison gespielt, also der hat da auch nicht 12 Tore gemacht und auch nicht 12 Elfmeter geschossen oder sowas, das ist ja auch Unsinn. Der macht seine Tore ganz unaufgeregt, ist auch im Spielaufbau sehr wichtig für den FC Bayern. FC Bayern ist Meister geworden.
Ekitike ist 22.
Ja,
aber Alter das hat zählt, aber,
das zählt Alter bei mir ist nicht. Das mache ich bei mir nicht rein. Also wirklich, es geht nur um die Leistung. Es kann auch,
Alter ist auch kein Argument. Kannst
auch, nicht 15 sein. Und,
ja. Ich finde einfach, wenn also am Ende des Tages ist es vielleicht auch deshalb gescheitert, weil es ja auch bei ein paar Bayern-Spielern hier in der Diskussion schon so war, dass so eine halbe Saison top dann vielleicht nicht genug ist. Aber bei ihm wirkt es halt ein bisschen anders, weil wenn Manchester City ihn gelassen hätte und nicht mit dem unmoralischen Angebot abgezogen hätte, dann hätten wir keine Diskussion noch.
Das ist wahr, aber das ist halt auch immer die schwierige Frage, nicht, wie das Gewicht ist.
Wo sehe ich, wie viel Elfer Kane geschossen hat?
Alle.
Alle. Du musst damit leben. Du musst das akzeptieren.
Du wirst nicht mehr rausgemacht. Aber Bruder, ich stehe an deiner Seite.
Ja, ich weiß. Ja. Das ist einfach enttäuschend.
Dreimal Bayern, zweimal Leverkusen, zweimal Frankfurt, zweimal Mainz, einmal Bremen, einmal Stuttgart.
Ich bin zufrieden.
Das ist unsere Elf der Saison.
Marco Friedl in der Elf der Saison. Das finde ich eine sehr...
Ich frage ChatGPT. Elf Meter Tore...
Ich frage ChatGPT mal, was passiert, was ich da so sagen will.
Okay, ich glaube, jetzt machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Vielen Dank an unseren Partner Skechers. Das war unser Team der Saison.
Zwölf. Zieh die mal ab. Naja, ist egal. Wir brauchen ja nicht weiter diskutieren. Wenn es aber trotzdem pisst.
Kannst du trotzdem das nächste Segment anmoderieren?
Naja.
Er moderiert hier gar nichts mehr.
Ganz ehrlich. So, jetzt eher. Scheinbar ist hier Willkür. Scheinbar kann hier jeder machen, was er will. Scheinbar kann jeder irgendwie einfach sagen, der Top-Torschützenkönig ist der beste Spieler der Saison im Sturm.
Das war übrigens 9.
In der Champions League, ja.
9 Elfmeter-Tore.
12 in der Liga. ChatGPT sagt 12.
Aber ChatGPT ist bei sowas nicht vertrauenswürdig.
ChatGPT LAN! Okay. Wir machen weiter mit folgendem Thema. Was haben wir vor der Saison getippt? Unsere Saisontipps, sehr, sehr spektakulär, sehr kreativ, gerade beim Meistertipp. Fangen wir mit dem Meistertipp an?
Ja, bei dem Meistertipp haben wir, oder?
Fangen wir mit dem Meistertipp an. Dann gucken wir doch erstmal, was wir vor der Saison getippt haben. Wer hat sich was getraut und guckt jetzt blöd aus der Wäsche? Da haben wir zwei Kandidaten, die zwei Hipster der Sendung. Ja, die Marco Friedels von Bundesliga. Hipster. Haben ernsthaft gedacht, dass Leverkusen back-to-back die Meisterschaft gewinnt. Da muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich in euren Köpfen los?
Einfach mal mutig sein. Einfach mal ein Gefühl von, ja, die machen es nochmal. Die machen es wie Borussia Dortmund vor 10, 12 Jahren. Es ist ja alles da gewesen, es ist ja kein Spieler weggekauft worden. Theoretisch war ja alles vorbereitet dafür, es so durchzuziehen.
Ja, wir müssen uns auch nochmal an den Sommer einfach 2024 zurückdenken, als Donald Trump noch Präsidentschaftskandidat war, als wir noch ein schönes Leben geführt haben, alle zusammen. Da war mir auch nicht klar, was bei den Bayern eigentlich dieses Jahr abgeht. Also wir wussten ja, Kompany kommt, aber keine wussten so richtig.
Wir wussten, Kompany war der 17. Kandidat.
Ja, wir wussten, er war der 17. Kandidat. Er hat noch keine Erfahrung bei großen Teams gehabt. Er ist letztes Jahr mit Burnley abgestiegen. Was wird das bloß? Haben wir auch noch diskutiert sowas. Wie kann das bei Leverkusen schaffen? Wir beide haben dann gesagt, eher nicht. Die beiden haben gesagt, eher schon. Aber man muss ja sagen, es war nicht inevitable so vor der Saison. Also vor der Saison war es nicht so, okay, es wird wieder ein Bayern-Durchmarsch. Wir brauchen gar nicht hier irgendwelche anderen Tipps machen. Es war schon eine schwierige Entscheidung. Aber am Ende haben es die Bayern ja souverän gemacht. Das muss man ihnen ja zugutehalten. Und Kompany hat auch Kritiker Lügen bestraft, zumindest in der Bundesliga.
Ja, vor allen Dingen einfach, weil Leverkusen nicht das gemacht hat, was man nach Saison 1 unter oder was anderthalb unter Alonso erwarten konnte. So. Deswegen ist es einfach eine Fehleinschätzung. Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Ich wollte gerade sagen, das ist das eigentlich, was bei mir unterm Strich hängen bleibt, ist, dass du und Nils falsch liegt.
Ja.
Das kann man auch ruhig mal so deutlich sagen. Ja. Falsch. Das ist ja jetzt schon zweimal hintereinander, aber das einmal ist dokumentiert zumindest.
Ja, ich weiß, was noch bei mir kommt, jetzt möchte ich noch deutlich aussprechen. Ich finde, ja, ihr sollt ihr mehr Platz für Nuancen und für Rautöne lassen.
Es, okay, man muss sich jetzt auch nicht feiern lassen, dafür, dass Bayern auf Meisterschaft
getippt hat. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Das gebe ich gerne zu. Ja, es spricht einfach dafür, wie langweilig die Bundesliga zumindest im Meisterschaftskampf ist. Und wir sind ehrlich, durch den kompletten Zerfall von Bayer Leverkusen, ich habe das Gefühl, sogar die Sitzplätze werden ins Ausland oder sonst irgendwohin verkauft. Da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen.
Ich frag mich,
kann man zumindest davon ausgehen, dass Leverkusen vielleicht, also die haben natürlich viel Geld und werden wir auch ein starkes Team zusammenbauen, aber man kann jetzt davon ausgehen, dass das war jetzt so das goldene Zeitalter von Leverkusen. Da haben sie auch fast das Maximum eigentlich rausgeholt. Aber wir werden uns höchstwahrscheinlich wieder auf langweiligere Meisterschaftskämpfe einrichten müssen.
Ja, wir wissen noch nicht, was die Club-WM anrichtet. Das ist ja auch was komplett Neues, dass eine komplette Mannschaft mal so bis Mitte Juli dann vielleicht.
Ja, aber komm, auch das ist Bayern München, so wie das sich aufstellen wird.
Ja.
Selbst wenn das am 8. Spieltag in der Saison anfängt, Fußball zu spielen, werden sie trotzdem Meister werden.
Ja, das kann sein. Ja, vor allen Dingen, weil ja Dortmund auch da dann bei der Club-WM ist. Also da haben sie gar keinen Vorteil.
Leipzig.
Ist nicht, nee, nur zwei aus Deutschland, Dortmund und Bayern.
Leipzig ist die einzigen, die bauen könnten.
Nee, da, weit weg davon. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich wieder viermal Bayern sehen bei der Prognose. Ich bin ja immer froh, wenn mal jemand sich traut, nicht Bayern zu nehmen, aber man muss ja auch realistisch bleiben.
Ja, das war der Versuch einfach.
Das war auch ein realistischer Versuch. Und wie gesagt, vor der Saison war das nicht so klar. Und Bayern Leverkusen, das darf man ja auch nicht vergessen, bis zur Rückrunde dann eigentlich haben sie gut mitgehalten. Also es war relativ, haben sie noch relativ eng gehalten. Denn dieser wirkliche Absturz kam ja erst jetzt zum Ende der Saison. Dass jetzt da so viel Platz ist zu den Bayern. Wir waren ja mal auf 3, 4, 5 Punkte ran eigentlich.
Was halten wir von Ten Hag?
Ich hab
dem Ajax oder dem Manchester United Ten Hag? Den Ajax Ten Hag würde ich ihn ja gönnen, dann wäre es schöner Fußball.
Ich bin ja der Man United, da hat sich noch jeder die Zähne draus angebissen, glaube ich. Also ich glaube, der wird schon besser sein, auf Xabi Alonso zu folgen, dann mit so vielen Abgängen, ist schwierig.
Kann sich eine komplett neue Truppe bauen.
Wenn man es noch spannend drehen will, das Meisterschaftsrennen, ist es ganz gut, dass die Bayern wahrscheinlich Würz nicht bekommen können. Ich glaube, das können wir jetzt hier an dieser Stelle mal einflechten.
Ja und
natürlich,
nein.
Aber natürlich wären sie besser, wenn sie Würz hätten, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite hätte das vielleicht auch Konflikte mit sich gebracht oder Systemproblematiken oder so. Mhm. Jetzt sind sie vielleicht gezwungen, so ein bisschen die solidere Herangehensweise zu wählen, die aber nach hinten raus vielleicht sogar die erfolgreiche sein könnte. Natürlich, ja, wenn du Wirtz hast und Musiala, das ist natürlich schon auch dann Luxus. Das hätte ich mir auch gern angeguckt in der Bundesliga. Aber wenn sie jetzt dann Tah holen und dann auch so eine eigentlich wichtigere Lücke schließen in der Mannschaft, nämlich die Innenverteidigung, als das offensive Mittelfeld. Und wenn sie dann jetzt statt einem Wirtz, was weiß ich, einen Xavi Simons holen oder irgendeinen anderen Top-OM, der halt trotzdem nur die Hälfte kostet, aber für 30 Punkte oder 20 Punkte steht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine krasse Schwächung wäre.
Ja, gut. Du hast schon recht, sie sind immer noch super stark und haben immer noch die Chance, das zu schließen. Aber ich glaube schon, Wirtz wäre ein Transfer gewesen, der hätte für die letzten 5, 6 Jahre die Bayern auf wirklich Top-Team, auch Champions League Top-Team gelockt. Das ist schon, finde ich, ein richtig krasses Ding. Auch für die gesamte Bundesliga, dass dieser Spieler jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist er noch nicht safe, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren geht. Das ist ja schon für die Bundesliga keine besonders schöne Nachricht. Und ja, aber du hast schon recht. Du hast natürlich recht. Tah ist ein super Transfer für die Bayern. Hut ab dafür. Ja.
Ich glaube halt, dass man hätte Wirtz geholt, obwohl es auf dieser Position nicht den hundertprozentigen Bedarf
gibt. Aber Wirtz ist auch so gut, dass da egal ist, ob Bedarf ist, weißt du? Es gibt so Spieler, wenn du die holen kannst,
aber ich meine damit nur, wenn du jetzt jemanden holst, der aber 100% passt, dann ist der Unterschied vielleicht gar nicht so krass. Ne? Also, aber ja, ist eh müßig, da jetzt drüber zu reden. Wirtz wird nicht zu den Bayern wechseln. Und trotzdem werden die Bayern haushoher Favorit werden und die Meisterschaftstipps werden langweilig, im Gegensatz zu den Absteigern. Da schauen wir uns mal an, was wir vor der Saison getippt haben und wer da letztendlich recht hatte.
Ja, da haben wir die Absteiger-Tipps. Wir haben alle damals ja nur 4 verschiedene Teams in die Verlosung gebracht. Das war relativ klar, diese 4 Teams spielen um den Abstieg. Und es ist dann auch tatsächlich so gekommen, dass diese 4 Teams um den Abstieg gespielt sind, nämlich Bochum, Heidenheim und die beiden Aufsteiger aus Kiel und St. Pauli. Jetzt war nur die Frage, wer kombiniert diese vier richtig? Und da muss man sagen, wir haben einen hundertprozentigen Gewinner. Das hatten wir noch nie gehabt in der Geschichte des Formats. Du hast wirklich
Expertise. Keine 100%. Ahnung.
Nee, du. Von Relegation Heidenheim, stark, Absteiger Bochum,
stark, Nico,
Kiel.
Ganz stark. Aber können wir nochmal einblenden, weil man sieht hier auch, wo die Kompetenz sitzt.
Sogar in der,
weil, also ich sehe
ja, bei mir und sonst nirgendwo.
Ja, auf jeden Fall, die meiste Kompetenz sitzt bei Nico, aber man sieht vor allen Dingen, wo sie nicht sitzt, weil ich sehe hier zwei Kandidaten, die nicht mal die Absteiger richtig getippt haben. Und das sind die, die immer hier auf dem hohen Thron sitzen mit der großen Deutungshoheit. Und da sieht man wieder mal, ne, Nils versagt hier erst mit dem Stürmer, dann mit dem Meisterschaftstipp und mit dem Absteigertipp. Lasst uns drüber nachdenken, ob Nils überhaupt nächste Saison noch Bundesliga machen sollte. Regie? Ich weiß, der HSV ist jetzt da, aber wäre das nicht ein Joke, wenn Nils jetzt nicht immer in Bundesliga wäre?
Einfach ja. Regie, ich beantrage am Ende auch bei mir meine Bauchbinde als Fußballexperte ab jetzt. Ja.
Abstiegskampfexperte.
Ja, einfach Fußballexperte.
man muss dazu sagen, oben sind ja die Teams, die wir in die Relegation getippt haben. Das muss man den Zuschauern vielleicht nur erklären. Also,
ja. Ist ja auch falsch bei euch.
Ja, genau, ich habe ja gesagt, es ist ja falsch. Also du auch bei dir ist der Relegation.
Ja, aber ich habe zwei Treffer. Ja, du hast gar keinen. Einen hast du. Nee, keinen.
Gar keinen.
Tobi hat gar keinen.
Wenn du Bochum,
Treffer.
Ja, wenn du Bochum und Heidenheim
nix tauschen. Wenn, nix, ja, mehr, tauschen. Nix mehr, nix mehr, ja. Nix mehr tauschen.
Tobias Escher. Tauschen sein Vater. Der ihr, du hast gar nichts.
Du hast Bochum getippt. Auf Relegation getippt.
Du hast null Punkte. Nils hat ein
Pauli
Punkt.
Auf Platz 18. Dein
zwei
Ernst?
Punkte. Und Nico hat drei Punkte. Und that's a scientific fact.
Danke.
Ja. Gut. Das waren unsere Absteiger.
Ich denke, was
das Nein, war der Fuß
meint ja. Meint dieses Jahr war es ja vor der Saison relativ klar. Ich habe es ja schon gesagt. Wir haben alle vier Teams. Mhm. Das war der Pool. Und das war ja auch der Pool, in dem nachher die Abstiegskandidaten sich heraus rekrutiert haben. Kam noch Hoffenheim dazu, aber im Endeffekt war es berechenbar. Meint ihr, nächstes Jahr wird es wieder so? Oder?
Ich glaube, nächstes Jahr wird es einfacher.
Einfacher?
Ja.
Also, du meinst also quasi.
Also, ich glaube.
Nächstes Jahr wird schwerer, glaube ich, aber gut.
Köln. Ich glaube, es wird deutlicher, wer nächste Saison gegen den Abstieg. Ich glaube, es gibt.
Boah, das finde ich aber interessanten Take.
Welche denn drei?
Sag mal.
Na ja, gut, Elversberg, Heidenheim, einer.
Ja.
HSV, zwei. St. Pauli, drei.
Köln nicht?
Nee. Köln, glaube ich, wird.
Nicht bei dem Chaos, das in diesem Verein gerade herrscht und die haben keinen Trainer und ja, Aufsichtsratssitzung
okay.
Und
der Sportchef hat jetzt noch eine Woche Zeit für einen HSV und Köln abschließend zu bewerten, weil da natürlich noch viel passiert. Ich habe jetzt gelesen, Reis wechselt und so weiter. Es kommt da natürlich jetzt noch drauf an, wenn jetzt der Kader sich komplett fundamental verändert und irgendwie 10 Spieler gehen und 10, dann kann man das natürlich nicht seriös einschätzen. Aber ich sehe Köln stabiler als den HSV. Stand jetzt.
Das wäre ein krassen Hot Take, den will ich absolut nicht mitgehen.
Nee?
Nee, hundertprozentig nicht.
Okay. Aber selbst wenn wir Köln mit reinnehmen, dann hast du Köln, HSV, St. Pauli und Heidenheim, Elversberg. Also das hast du meiner Meinung nach vier Teams, die klar schwächer sind als der Rest der Liga.
Ja.
Und welche drei, das ist dann natürlich auch nicht seriös bewertbar, wer von denen dann Relegation und so. Natürlich rutscht immer mal wieder so ein Verein rein, ne, von dem man es vielleicht nicht denkt. Aber ja. Für mich ist schon relativ klar, wer da die unterste Gruppe stellen wird.
Trotzdem, dass der Abstand diese Saison halt relativ groß war. Ja. Es zeigt sich allein daran, wie wenig Varianz wir an unseren Tipps hatten und dass das auch alles so gekommen ist nachher. Dass das ja schon Teams waren, die sehr weit weg waren. Ich glaube, so ein Köln und HSV, Köln besonders, ist nicht so weit weg. Du hast St. Pauli, okay, St. Pauli, schweres zweites Jahr. Du weißt nicht, was bei Heidenheim oder Elversberg dann los ist.
Also ich glaube, Heidenheim, Elversberg ist der absolute Kandidat für wirklich den allerletzten Platz, weil alle anderen noch was machen werden. St. Pauli wird ein sehr schweres zweites Jahr haben, auch Leihspieler, sehr entscheidend, wie sie sich aufstellen. Der Fußball, den sie jetzt aber auch evaluiert haben in der letzten Saison, zeigt aber, dass sie mitspielen wollen. Ich meine, die waren ja auf 14, die haben ja nichts mit dem Abstieg wirklich, also natürlich waren sie in der, ja, aber sie waren immer drüber geschwommen. Und dann muss man, glaube ich, auch realistisch schauen, dass natürlich Köln mit ein bisschen mehr Erstligakader, ja, aber einem wahnsinnigen Chaos im Verein, so, wo du erstmal sortieren musst, wird, ob das alles funktioniert oder ob die im Herbst sich nur mit der Versammlung, was auch immer, welche das ist, da beschäftigen. Und der HSV realistisch einfach seit 7 Jahren Zweitligist. Das sind schon 4 Teams, weil alles, was du danach siehst, wenn wir jetzt wieder von Augsburg und wir brauchen nicht von Mainz reden, wir brauchen nicht von Augsburg reden, wir brauchen nicht von Bremen reden, wir brauchen, dann, wo fangen wir dann an? Dann reden wir von Wolfsburg? Reden wir von Union Berlin? Nee. Also die Grenze zwischen den Truppen ist schon immens. Diese Cut, der wird immer größer, habe ich das Problem. Und da kommt nur entgegen, in meinen Augen, dass sowohl St. Pauli im Kleinen, aber als auch Hamburg und Köln natürlich aber noch als Vereine, Fans, Energie, das, was du immer nicht so hören willst, aber das schon noch eine Macht ist, die nochmal vielleicht anders wirken kann dieses Jahr. So, weil Bochum hat ein paar Punkte auch nur durchs Stadion geholt, dass man HSV 17 Heimspiele mit 60.000 Leuten haben. Da gewinnen die auch Spiele, die sie auf dem Papier nicht gewinnen dürfen.
Ich glaube auch nicht, dass es so einfach wird, dass du sagen kannst, HSV ist schon weg und...
Nö, nicht nee, schon weg.
Nein, ich sag mir andersrum, wen von ab 18, 19, 17, 16, wen ab Platz 15 willst du reinrechnen? Wen siehst du wirklich, der sich auf das Niveau von einem HSV oder Köln einordnet, dass sie auf Augenhöhe sind? Allein bei den Etats sind wir schon 30
Millionen. Das ist wahr, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eher noch so einen Union mit unten reinziehen vielleicht, das irgendwie und dann mit reingezogen wird, den wir jetzt auch vielleicht gar nicht auf der Rechnung haben.
Wird ja passieren.
Das kann immer passieren. So. Letztendlich finde ich es, wie gesagt, noch nicht seriös bewertbar, weil wir wissen nicht, wenn jetzt noch irgendein Mäzen beim HSV nochmal 20 Millionen reinbuttert oder irgendwie noch krasse Leihgeschichten passieren, wo wir jetzt einfach noch nicht wissen, wie werden die Kader aussehen. Da müssen wir dann, wenn wir unsere Tipps abgeben, wenn wir dann noch weiter drüber diskutieren, dann wissen wir vielleicht auch schon ein bisschen mehr, wie die Kader letztendlich aussehen. Lasst uns lieber zu unseren Überraschungen kommen. Vielleicht dazu auch nochmal die Definition der Überraschung.
Ja, einfach ein Team, haben wir da eine Definition für die Überraschung? Ein Team, Nein. Das uns überraschen wird, also von dem wir, das uns mehr am Ende der Saison besser dasteht, als wir es vor der Saison erwartet haben.
Die Frage ist, sind unsere Tipps überraschend?
Genau, jetzt machen wir erstmal die Tipps. Was haben wir vor der Saison gesagt? Also was glauben wir vor der Saison? Wer wird die Überraschung? Da haben wir folgende Tipps vor der Saison gehabt. Wir hatten Etienne, der Werder Bremen genommen hat. Nils hatte Mainz genommen. Nico hat der FC St. Pauli genommen, ich hatte den VfB Stuttgart genommen.
Jesus Christ, Tobi, wenn du kündigen willst, dann sag's doch einfach. Weil das ist doch, also einfach jetzt nur immer inkompetente Tipps abgeben, bis die Leute sagen, was macht der eigentlich noch bei euch? Ist ja auch...
Hast du das auf dem Pokal oder auf die Bundesliga?
Ja, ich kann bei meinem Enttäuschungstipps noch aussagen. Ich habe einfach den Pokal mit der Bundesliga verwechselt. Also da passt nämlich dann alles. Mainz war ein sehr guter Tipp.
Hätte ich im Leben nicht gedacht.
Also ich hatte schon das Gefühl vor der Saison, weil sie auch so eine krasse Rückrunde gespielt haben, der Kader zusammengeliehen ist, Amiri nicht gewechselt.
Ja, aber das haben sie immer gemacht.
Ja, aber dass sie nicht mehr um Abstieg mitspielen werden. Das war halt schon so klar. Dass sie so gut werden, das hätte ich auch nicht erwartet, aber dass sie halt nicht mehr um Abstieg mitspielen, aber das finde ich, Punkt für Nils, ist eine Überraschung. Werder Bremen auch 8. Platz vor der Saison.
Also ich finde,
nicht die größte Überraschung in der Bundesliga, finde ich. Also wenn,
danke dafür. Ja. Aber ich finde schon, dass es in dem Wertesystem, dieser Verein hier in dieser Sendung hat, ist es quasi einfach, das ist ja quasi gleich zu werden im Meistertitel.
Ja, also das Ding ist halt bei Bremen, ich bin insofern zufrieden mit meinem Tipp, weil Bremen mit dem ein oder anderen Spielglück mehr und vielleicht der ein oder anderen Situation ein bisschen besser. Also sie sind jetzt ein Punkt hinter Mainz, ne? Also ein Punkt hinter einem internationalen Platz. Und dann finde ich, hätte man den Claim durchaus machen können, dass Bremen eine Überraschung ist. Ja. Weil davon jetzt nicht unbedingt hundertprozentig ausgegangen ist bei der Entwicklung von Bremen, dass sie jetzt wieder international angreifen. Und da finde ich, ich kann mit dem Tipp leben. So.
Ja, ist halt so ein Tipp. Vor der Saison war es ein super Tipp. So, wenn du jetzt nach der Saison gesagt hattest, Bremen war die Überraschung, würde ich sagen, da gibt es noch 2-3 Teams, die eher die Überraschung waren diese Saison. Das ist auch bei St. Pauli so. St. Pauli ist, glaube ich, auch durch, Klassenerhalt geschafft.
Und ich habe sie da, ich habe sie auch in jeder Tabelle auf 14 getippt, die ich so mir gemacht habe, da, wo sie am Ende auch gelandet sind, weil ich fest davon überzeugt war, dass sie nichts mit den Tabellenplätzen zu tun haben. Und eure Abstiegstipps haben es ja damals bestätigt.
Also vom Kaderwert ist Bremen unter Mainz.
Ja.
Also insofern.
Der VfB Stuttgart hat uns auch alle überrascht. Mit seiner frechen Art zu spielen, mit
Versuch's nicht gut zu reden.
Nein, ich habe ja gesagt, sie müssen eine Saison spielen wie letztes Jahr, das haben sie nicht gemacht. Punkt, keine Überraschung. Haben einen Titel geholt.
Ja, das war ehrlicherweise, wenn ich zurückblicke, wir waren noch im Champions League Platz, oder nicht?
Ja, wir haben ja vor der Saison, hat er mich dann noch ganz doll gescholten, das weiß ich noch. Habe ich gesagt, da darfst du nicht Stuttgart nehmen, wie sollen die überraschen, ne?
Ja, genau.
Habe ich gesagt, ja, wenn sie nochmal so eine Saison spielen letztes Jahr, ist es eine Überraschung bei den Abgängen. Da bleibe ich auch dabei, das wäre eine Überraschung gewesen, aber es ist ja nicht so gekommen, deswegen ist es falsch. Machen wir weiter mit denen, was wir nach der Saison jetzt sagen, was denn tatsächlich die Überraschung der Saison war. Also, so.
Hallo. Was habe ich denn da genommen?
Hört doch auf.
Ach, Eintracht Frankfurt ist doch keine Überraschung, Mann.
3. Platz nach Abgang von Marmoush ist keine Überraschung, ja? Du verlierst den besten Scorer der Liga in der Winterpause und du bist von Tag 4 bis zum Ende auf Platz 3 ist keine Überraschung. Eintracht Frankfurt ist einfach klar die drittstärkste Mannschaft. Aber Freiburg,
also für mich
Freiburg Euroleague und Mainz Europa Conference League ist die größere Überraschung.
Ich
mach mit euch keinen Bock mehr.
Ich rede doch schon.
Eure Anti-Eintracht, ihr versucht einfach nur das Gegenpol zu meinen starken Meinungen.
Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich sehe Eintracht Frankfurt die ganze Zeit schon auf Platz 4 in dieser Liga. Das sage ich dir seit Saisonbeginn, dass ich die viel stärker sehe.
Die geben im Winter.
Ja, weil sie so stark sind, können sie das kompensieren.
Ich finde, es ist eine Überraschung, Eintracht Frankfurt, dass sie in die Champions League gekommen sind.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Liga in die Champions League gekommen. Was soll die Eintracht noch mehr machen als... Für euch wird die Eintracht erst eine Überraschungsmannschaft, wenn sie Meister wird, ja? Nein, also sie muss Bayern und Leverkusen hinter sich lassen, um noch hier was zu gewinnen. Was sollen sie noch machen?
Das ist genau das Gleiche wie bei Werder Bremen. Du tust ja so, als ob wir jetzt sagen würden, die Eintracht ist keine Überraschung. Wir sagen ja alle, dass die Eintracht eine Überraschung ist. Wir sagen nur, es gibt noch größere Überraschungen.
Freiburg ist für dich die größere Überraschung.
Ich bin auch ganz,
seit 100 Jahren spielen
auch.
Nein, es kriegt einfach so auftoben.
Ich wollte ich hätte auch Mainz genommen. Aber da ihr ja eure Sachen an mich schickt und ich ja vorher schon sehe, was ihr habt, wollte ich noch ein bisschen Abwechslung mitnehmen. Für mich ist auch Mainz die größte Überraschung, weil das musst du auch mal reinziehen. Die haben letzte Saison den Klassenerhalt wirklich nur mit Biegen und Brechen geschafft. Die waren nach der Hinrunde mit 7 Punkten da. Die haben ihren Kader jetzt nicht großartig verstärkt. Sano ist da wirklich der Top-Transfer gewesen, der super eingeschlagen ist. Aber ansonsten waren das jetzt nicht so, dass die da eine komplett neue Mannschaft aufgestellt haben. Mhm. Und die sind einfach auf Rang 6 gekommen. Die haben RB Leipzig hinter sich gelassen. Die haben eine super Saison gespielt. Auch mit einem Fußball, den du ihnen nicht zugetraut hast. Ich finde schon, das ist eine Sensation eigentlich. Eine Mannschaft, die letztes Jahr Abstiegskampf spielt, dass die jetzt...
Du hast selber gesagt, wie stark sie in der Rückrunde waren.
Freikort, ja.
Mainz. Was sie für eine, das hat sich ja schon Ende der letzten Saison abgespielt.
Ja, aber die haben um Klassenerhalt gekämpft und Frankfurt kommt für mich
ja wegen der
immer von Platz 4, 5. Nochmal, es geht ja nicht darum, dass das keine Überraschung ist. Ich würde auch nur sagen, Mainz ist dann nochmal eine, weil dafür habe ich, und das ist ja, du konnektierst das krass so negativ. Für mich ist das ein selbstverständliches Gefühl, dass Eintracht Frankfurt da oben reingehört. Aber das jetzt auch schon seit längerem.
Es kann ja nicht selbstverständlich sein, wenn es das erste Mal dieses seit Vereins Ergebnis gibt. Und ich frage mich einfach, was muss denn dann, also für mich bedeutet das einfach, bei euch kann Frankfurt nie Überraschungsteam werden.
Wenn Frankfurt jetzt Meister wird oder Zweiter wird, dann ist
es... Sie werden aber nicht Meister.
Hallo?
Aber dann haben wir das ja gehört. Also Frankfurt kann hier nur Überraschungsmannschaft werden, wenn sie Meister werden. Aber Mainz kann man mit einer Europa Conference League kann hier
ich
auch
finde Überraschung ist immer auch das, wo du herkommst. Weil Frankfurt hat ja letzte Saison, also die Saison davor, Champions League gespielt. Natürlich aus anderen Gründen. Aber die haben ja Champions League gespielt. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie eine Überraschung sind. Ich finde schon, dass sie hinter Mainz dann die zweite Überraschung zusammen sind. Mit einem Freiburg vielleicht noch, die ich ja genannt habe, weil ich gleich meine Gründe nennen würde. Aber ich finde einfach, Mainz ist noch die größere Sensation. Das ist ja einfach dann hier die Fragestellung.
Jeder hat das Recht, falsch zu
nehmen. würde ich aber auch unterschreiben.
Ich habe Freiburg noch reingenommen, weil ich habe ja vor der Saison wirklich überlegt, Freiburg zu nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, was weißt du über Freiburg, über Schuster? Gar nichts. Der war ja auch so ein total unbeschriebenes Blatt. Ich habe mir den Kader angeguckt und Testspiele, habe mir gedacht, ja, so richtig traue ich denen das nicht zu. Und dass sie dann jetzt trotzdem die beste Saison hier spielen, der letzten Jahre unter einem neuen Trainer, das hat mich schon dann imponiert. Und deswegen wollte ich es hier einmal noch erwähnt wissen.
Ich gucke jetzt, was die letzten Tabellenplatzierungen waren von Freiburg.
Die waren auch in den letzten Jahren gut, das stimmt. Aber letztes Jahr waren sie, glaube ich, 9. oder 10. oder 11. irgendwo im Mittelfeld auf jeden Fall.
Kann man das
sehen. Wie gesagt, lass uns weitermachen mit den Enttäuschungen.
Gut, ja. Tobi Escher, Nils Bohmhoff, Nico Beckspin, meine Enttäuschung der Saison.
Das waren unsere Enttäuschungen, die wir vor der Saison vorhergesagt haben. Nils hat Wolfsburg gesagt, Etienne, du hast Hoffenheim gesagt als Enttäuschung, Nico hat Heidenheim gesagt, ich habe Bayer Leverkusen als Enttäuschung von der Saison getippt. Das waren unsere Enttäuschungen. Wollt ihr sofort auf den Kadaver von mir weiter rumhacken?
Ja, nö, für mich ordnet sich das komplett. Mittlerweile verstehe ich, wo du herkommst, aus kompletter Inkompetenz. Und diese Tipps sind für mich das Zeug. Deshalb tut es mir leid, dass ich eben auf dich eingeschlagen habe. Du weißt es nicht besser. Was soll man dazu sagen? Ja, für dich ist Leverkusen Enttäuschung.
Das habe ich vor der Saison.
Vor der Saison, ja, aber da würde mich auch mal interessieren. Also du hast natürlich dann vor der Saison dir gedacht, die werden da nicht mehr anknüpfen an die Meisterschaft und wahrscheinlich sogar nur noch dritte, vierte.
Genau, haben wir auch diskutiert drüber. Das war meine Rationale, dass sie halt nicht mehr ganz vorne mitspielen, dass sie halt eben Bayern nicht Konkurrent sein können. Was zum Ende der Saison dann auch ein bisschen eingetroffen ist, aber es war natürlich ein bisschen spät. Also Leverkusen-Saison war nicht enttäuschend. Heidenheim-Saison kann man auch drüber diskutieren. Das haben wir auch schon vor der Saison gemacht, weil natürlich Heidenheim, klar, letzte Saison Conference League-Qualifikation, das war eine Riesensensation. Aber die sind ja schon vom Finanziellen genau da jetzt in etwa rausgekommen, wo sie rausgekommen sind. Wenn sie am Ende über die Relegation den Klassenerhalt schaffen, dann weiß ich nicht, wie enttäuschend. Das war auch gerade mit diesen geilen Spielen in der Conference League. Ich glaube, dieses Spiel gegen Chelsea wird, glaube ich, für immer in der Vereinshistorie verankert.
Aber man kann den zumindest, also es ist natürlich immer schwierig, wenn man eh schon einen der potenziellen Abstiegskandidaten wählt, weil wenn sie absteigen, sagt man, ja, es war zu erwarten. Aber ich sag mal so, wenn Heidenheim noch absteigt heute, kann man den Claim schon machen, dass es eine Enttäuschung ist, weil dann ist der Fall von sehr weit oben in die zweite Liga, finde ich, dann kann man durchaus von Enttäuschung sprechen, weil Heidenheim trotz allem wahrscheinlich auch selber enttäuscht ist, wenn sie nicht den Klassenerhalt schaffen.
Und ich möchte hinzugeben, dass ich schon auch finde, definiere eine enttäuschende Saison nach einer guten, dass das ja schon, wenn du von da kommst, selbst wenn du nicht absteigst, irgendwie 10 Plätze runterrutscht oder 8 Plätze runterrutscht in der Tabelle, dann ist das doch einfach de facto egal. Ja, ich weiß schon, woher. Trotzdem ist, wenn du das machen würdest, dann gibst du jetzt schon meinst eine Absolution dafür, dass die nächstes Jahr 15er werden können.
Ja, aber, andererseits, wenn Hoffenheim jetzt nächste Saison 8er wird, dann sind sie ja auch viel, viel besser als diese Saison. Und trotzdem würden wir nicht sagen, Mensch, ist das eine Überraschung, dass die Hoffenheimer 8er geworden sind.
Das ist das, was
gibt ja so eine natürliche Tabelle irgendwo.
Das nervt mich aber auch an dieser Eintracht-Thematik, weil je weiter du hochkommst, desto dünner wird die Luft da oben. Ja. Ja, also für die Eintracht ist es ja auch einfach mittlerweile, du bist irgendwann am Limit angekommen, wo du nicht mehr weiterkommst. Aber von einem Platz 15 auf einen Platz 10 zu kommen oder wie Mainz von einer Abstiegssaison, aber dann mal um einen internationalen Platz zu kämpfen, ist für mich nicht, also die reine Anzahl an Plätzen, die du climbst, sagt nichts darüber aus, wie schwer es letztendlich ist. Aber den Dortmund und Leipzig hinter sich zu lassen, ist, finde ich, nochmal eine andere Nummer, aber wie ich komme.
Ja, aber ich glaube, da, um nochmal auch für dich das zu sagen, ist ja, das ist ja ein Lob an die Eintracht, dass wir sie nicht als Überraschung sehen.
Ich finde, egal. Ich nehme das persönlich. Und
das ist ein Lob für Eintracht. Bei mir ist es 100%, weil ich die.
Na, Freiburg und Mainz.
Für mich ist Champions League Eintracht Frankfurt die logische Konsequenz aus dem, was ich die letzten 3 Jahre da sehe.
Ja, aber dann hast du halt nicht. Wie soll das denn sein? Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig haben den dreifachen Etat von der Eintracht.
Weil ich sehe, was die Eintracht da macht. Und nur weil du die ganze Zeit in deinem Eintracht-Forum und deinen 6 Eintracht-WhatsApp-Gruppen ihr euch die gegenseitig immer panisch macht. Ich gucke mir was das von außen an und denke mir...
Genau, von außen.
Ja, ich bin nicht im Eintracht-Forum. Ich habe da keinen Nutzernamen.
Ja, aber du weißt doch, welches die Top-Vereine der Bundesliga.
Leute, meine Enttäuschung der Saison ist, dass wir jetzt bei der Enttäuschung der Saison schon über Eintracht Frankfurt reden.
Ja, aber das ist schon, ihr habt es wieder reingebracht jetzt.
Wir waren doch eigentlich jetzt bei Hoffenheim, die du vor der Saison vorhergesagt hast.
Und damit natürlich komplett richtig liege. Ja. Gibt es eine größere Enttäuschung? Gucken wir doch mal, was wir getippt haben nach der Saison. Hä? Hab ich gewechselt?
Du hast gewechselt.
Wieso habe ich denn gewechselt?
Aber habe ich da einen Fehler gemacht? Nee, du hast mir da jetzt geschickt, oder?
Wahrscheinlich. Du wirst es hundertprozentig genommen haben, weil es ja eine Genugtuung gewesen sein.
Aber dann kann ich ja trotzdem beide. Man kann ja den Case für beide hervorragend machen. Also in beiden Fällen gibt es komplette Zustimmung. Was soll man da auch groß sagen? Also Leipzig muss man ganz klar sagen, sogar jetzt mit dem verpassten Geschäft, internationalen Geschäft, das ist natürlich nicht der Anspruch von Leipzig und kommt auch nicht dem, was der Verein an Geld investiert in den Kader, in den Verein. Da muss man ganz klar sagen, ist das eine absolute Enttäuschung. Und Hoffenheim auf einer kleineren Ebene eigentlich genauso.
Ja, aber ich finde, du kannst da, finde ich, 3 Vereine, finde ich, auf jeden Fall nehmen. Wolfsburg könnte man auch mit reinnehmen, hat jetzt keiner von uns genommen, aber auch die natürlich mit großen Ambitionen gestartet und denen ist die Saison komplett ausgefläzt. Ich finde, da hat Nils auch mit seinem Tipp vor der Saison nicht Unrecht gehabt. Und dann halt Hoffenheim-Leipzig. Ist auch ein Cointoss so ein Stück weit. Ich habe halt noch Hoffenheim genommen, weil du darfst halt, wir unterschätzen halt die ganze Zeit, die sind halt 15. geworden. wie viele Punkte haben sie? 32 oder so?
Ja, mit dem Etat, der sie eigentlich in die Europa League bringen.
Und 32 Punkte, das hat in den vergangenen Jahren auch schon Relegation oder teilweise direkter Abstieg bedeutet. Das ist eine wahnsinnig schlechte Punktausbeute. Und dann guckst du dir mal an, wie viel die investiert haben. Dann guckst du dir mal auch den Kader an. Also da sind ja auch ein paar Spieler dabei, die richtig gut sind. Tom Bischoff wechselt nicht umsonst zu den Bayern. Ja. Und haben Trainer verschlissen und auch unter dem neuen Trainer halt nur Unsinn gespielt. Also man kann das wirklich nicht anders ausdrücken. Das ist halt, wenn das nicht Hoffenheim wäre, sondern irgendein Verein, der überregional interessant wäre, dann wäre das halt das Top-Thema der gesamten Saison, wie der implodiert ist. Und die ganzen Geschichten auch nebenbei, die dann passiert sind, von Dildos, die in Kochtöpfe geworfen werden, Sturm Graz, das halb leer gekauft wird, Kramaric, der jetzt mit dem Trainer verkracht hat und so weiter und so fort. Also da gibt es halt so viele Geschichten. Leipzig ist dasselbe, aber auf einem, so einem höheren Niveau. Aber ich finde, der Absturz von Hoffenheim, der wird mir viel zu klein geschrieben. Das ist halt so ein richtiger Absturz eigentlich. Die müssen froh sein, dass wir dieses Jahr halt einen relativ schwachen Abstiegskampf hatten.
Ja, es ist einfach, wenn man sich anguckt, dass die diese Saison 80 Millionen in den Kader gesteckt haben und sich anguckt, wer jetzt unter ihnen ist. Ja, also sagen wir jetzt Heidenheim, Kiel und Bochum, die wahrscheinlich in der Transferphase so vielleicht 3 Millionen ausgeben können. Also es ist schon eine Frechheit. Und Nils hat das ja auch immer richtig gesagt, dass solche Vereine, die eh schon cheaten, die haben dann, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung. Dann, wenn du schon dich hier reincheatest mit deinem Geldcheat, dann liefer wenigstens auch was ab. Ansonsten ist es ja ganz peinlich. Ihr bringt keine Auswärtsfans, ihr bringt keine Fankultur, ihr bringt keinen schönen Fußball. Also es ist einfach in allen Kategorien einfach eine Enttäuschung. Aber auch Leipzig, wie gesagt, auf höherem Niveau kann man mehr oder weniger das Gleiche sagen. Bei Leipzig ist es halt auch noch so, zwar muss man sagen, knapp, ne? Also mit 51 Punkten aber trotzdem natürlich enttäuschend. Wie gesagt, ich will hier nicht den Claim machen, dass es nicht, nicht enttäuschend war. Man hat halt bei beiden Mannschaften, finde ich, gesehen, dass natürlich Geld Tore schießt in einer gewissen Weise, aber es geht halt auch nichts drüber, auch ein funktionierendes Mannschaftsgefüge aufzubauen und einen Teamgeist irgendwie zu etablieren in der Mannschaft. Und eigentlich ist das ganz schön, dass diese Mannschaften dann auch ein Stück weit, auch Wolfsburg zähle ich dazu, wobei die, finde ich, jetzt auch vom Verletzungspech nochmal anders zu kämpfen hatten. Ja, dass diese Vereine so ein bisschen die Quittung kriegen, dass du nicht einfach nur Geld auf den Kader schmeißen kannst und der Rest läuft, sondern da gehört halt auch noch ein bisschen mehr dazu. Insofern finde ich das eigentlich ganz, ganz gut, dass Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg Enttäuschungen sind.
Und ich finde auch, man muss auch nicht immer nur von der Tabellenposition abgehen, weil das ist ja auch immer davon abhängig, was macht der Rest so der ganzen Geschichte, sondern einfach mal gucken. Vorletzte Saison 66 Punkte Leipzig, letzte Saison 65 Punkte Leipzig, diese Saison 51 Punkte. Das heißt ja mal eben 14, 15 Punkte weniger gut als die letzten beiden Jahren, obwohl ihr Kader, klar, sie haben Dani Olmo verloren, aber trotzdem ist der Kader nicht 15 Punkte schlechter. Also das sind 5 Niederlagen mehr in einer Saison. Und ja, das ist eben eine sehr, sehr enttäuschende Geschichte. Weil es auch nie so einfach war, wie dieses Jahr Europa zu erreichen. Sie haben es trotzdem nicht geschafft.
Ja, kann man so stehen lassen. Ich glaube, mit den Enttäuschungen können wir alle leben. Das sind alles gute Tipps. So, damit sind wir eigentlich doch schon durch, oder?
Eine kurze Erwähnung noch, auch wenn ich die nicht als Grafik vorliegen habe. Wir hatten noch die Durchstarter vor der Saison getippt.
Ach also ja, welche die Spieler.
Welche Spieler die Saison durchstarten. Die Kriterien waren, die Spieler müssen unter 23 sein und dürfen noch keine 10 Spiele in einer Top-10-Liga gemacht haben.
Wieso hast du keine Grafik?
Weil ich da keine Grafik habe.
Da weiß ich noch, da habe ich Nusa gewählt.
Da hast du Nusa gewählt.
Keine Ahnung.
Du hast Usun gewählt.
Ja.
Wir hatten noch Nils mit Paul Wanner. Und ich hatte Wethien vom BVB. Bei Wethien bin ich gespannt, der ist ja so komplett durchs Raster gefallen, ob das für so ein Voltemade-Fall wird, ich fürchte aber nicht.
Wanner hat stark angefangen, stark nachgelassen.
Ja, Wanner hat stark angefangen, stark nachgelassen.
Usun einfach keine Chance in so einer Top-Mannschaft wie Eintracht Frankfurt auf dem Niveau.
Ja.
Hat seine Zeit gekriegt, aber mehr nicht.
Und Nusa auch jetzt.
Ja, lange verletzt.
Ja. Lange verletzt, aber auch stark angefangen und auch stark nachgelassen.
Also man kann sagen, keiner von denen ist wirklich durchgestartet. Am ehesten vielleicht würde ich noch dann den Case für Wanner machen, der noch auch am meisten Scorer und auch durchgespielt hat, durchgehend gesetzt war. Aber wer wäre denn ein Durchstarter gewesen?
Also ich denke,
wäre ein guter Tipp gewesen.
Ich habe die ganze Zeit auch noch überlegt, welche Spieler würden da passen. Nathaniel Brown ist, glaube ich, der Top-Kandidat einfach, weil der auf unsere beiden Definitionen passt und halt wirklich eine saustarke Saison gespielt hat. Dahinter wird es schon so ein bisschen enger dann, weil du musst ja Spieler finden, die dann irgendwo hergekommen sind, die dann eben noch nicht vorher viele Spiele gemacht haben. Die findest du dann tatsächlich am ehesten eben mit Nathaniel Brown.
Ja, was ja cool wäre, dass es mal einen Verteidiger dann auch trifft, ne? Weil normalerweise sehen wir da immer Spieler, man könnte vielleicht, zweite Liga zählt zweite Liga?
Ja, eigentlich nicht, aber du kannst jetzt auch gerne Zweitligaspieler hier raushauen.
Ja gut, du kannst natürlich sowas wie Machino sagen zum Beispiel.
Ja gut, ja klar.
Oder wie alt ist der? Der ist auch schon.
Der ist aber, glaube ich, müsste über.
Ja, ist auch schon über 22.
Ist ja auch dadurch, dass wir die Kategorien haben, ist natürlich auch ein Dings. Das habe ich ja auch extra so gemacht, damit wir ein bisschen auch was uns trauen, damit wir auch dann nicht immer dieselben 5 Spieler nehmen. Was immer so, welchen jungen Spieler hat RB Leipzig gekauft? Okay, den nehmen wir jetzt, der wird durchstarten.
Obwohl das für die nächste Saison, glaube ich, jetzt schon der Take sein wird, ehrlicherweise.
Tom Bischoff wäre nach unseren Regeln, glaube ich, auch nicht da gewesen, weil er irgendwie 11 oder 12 Spiele schon hatte letzte Saison, aber grundsätzlich auch natürlich ein Kandidat, den man hier Rookie of the Season unbedingt nennen muss. Kauas Santos ist noch ein Spieler, der mit unseren Regeln möglich gewesen wäre. Ist natürlich, wäre dann ein richtiger Longshot gewesen, der auch das stark gemacht hat.
Was ist mit Woltemade? Würde doch.
Nee, Woltemade hatte schon viele Spiele. Franz Kretzig, zweiten Saisonhälfte, dann bei Heidenheim, als er dann die Leihe in Stuttgart aufgehört hat und dann nach Heidenheim gekommen ist.
Atubolu könnte man auch noch.
Atubolu, aber der war letzte Saison doch auch
das schon. Das war auch schon da, genau.
Namdi Collins vielleicht noch, aber ich glaube auch.
Er war auch schon letzte Saison. Er hat Christopher Michel sogar als seinen Spieler der Eintracht genommen, aber finde ich auch.
Tom Rothe wäre auch noch, glaube ich, möglich gewesen, aber den würde ich jetzt auch nicht zählen lassen. Aber das Leopold Querfeld noch, ja. Aber das war es dann auch schon. Nathaniel Brown wäre, glaube ich, schon der Rookie of the Season. Rosenfelder von Freiburg, ja, haut die Regie gerade rein. Den hätte ich vor der Saison beinahe genommen, aber auch der nicht. Also wie gesagt, ich bin.
Ja, so einen ganz krassen.
Wäre da, glaube ich, der.
Ja, zumindest offensiv gesehen, so einen ganz krassen kann man dann gar nicht.
Sky bei Bremen sehe ich keinen einzigen zum Beispiel. Ich denke die ganze Zeit drüber nach.
Ja, und Bremen ist auch eine ältere Mannschaft. Ja, genau. Frankfurt hat halt, wie gesagt, da am meisten.
Frankfurt hat einfach 6 Kandidaten dafür im Kader, ne? Ja, ja, spannend.
Ja, gut.
Spannend. Das waren unsere Tipps für letzte Saison und der Abgleich mit unseren Tipps. Wir machen dann natürlich, wann machen wir die Tipps für die nächste Saison?
Ja, der Saisonvorbereitung. Irgendwann im August dann, aber nicht verzagen, liebe Leute, wir haben ja einen eigenen Kanal, das heißt, es gibt jetzt keine Sommerpause für uns. Wir machen schön fleißig weiter.
Ziehen durch.
Nächste Woche Champions League Finale, Analyse, diese Woche auch noch Bundesliga International und wir haben dann noch schön viel weiteres. Nations League kommt ja auch noch, FIFA Club Werben. Also abonniert den Kanal und schaut auch in der Sommerpause bei uns vorbei.
So sieht's aus. Wir haben jetzt noch ein Thema.
Haben wir noch?
Ach, das war schon eine Abmod.
Nee, du hast noch ein Thema.
Wie entwickelt sich das Trainerkarussell im Sommer?
Ah, das können wir auch noch machen, wenn ihr wollt. Ja, klar. Entschuldigung. Ich kenne meine eigenen Tagesordnungspunkte nicht. Siehst du, ich bin nicht kompetent genug für diese Änderung.
Es ist,
ich merke das schon, das ist wirklich ein bisschen erschreckend.
Ja, lass uns noch kurz über das Trainerkarussell. Das ist ja auch momentan noch gar nicht abschließend zu bewerten. Was klar ist, Xabi Alonso wird Trainer von Real Madrid und sein Nachfolger steht jetzt auch schon fest. Das wird Erik Ten Hag. Vielleicht erstmal über diese Personalie. Er war Trainer, glaube ich, von der zweiten Mannschaft von den Bayern. Er war sehr erfolgreich mit Ajax Amsterdam. Er war unter den Erwartungen geblieben bei Manchester United. Wie muss man Ten Hag einordnen, auch als Nachfolger von Xabi Alonso? Was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede? Was erwartest du von ihm?
Ja, er ist tatsächlich ein Trainer der alten niederländischen Schule. Also wirklich Ballbesitzfußball mit einem guten Positionsspiel, auch viel Mannorientierung, Manndeckung. Ich denke, die Umstellung wird nicht riesengroß sein. Ich bin sehr gespannt, was er da noch reinbringt. Ist ein bisschen rigider, glaube ich, noch. Ein bisschen weniger defensiv stabil, als das ein Alonso ist. Alonso ist ja da auch immer mal flexibel gewesen, in manchen Spielen sehr, sehr tief zu stehen. Bin ich gespannt, wie Ten Hag das macht. Der muss natürlich jetzt erstmal auch viel Man-Management betreiben und gucken, dass er die Spieler wieder
erstmal einen Kader zusammenstellt.
Kader zusammenholt, dass er auch Spieler hält, dass er auch da ein paar Wogen wieder glättet. Ich hätte Fabregas interessanter gefunden, ehrlich gesagt, und auch den besseren Fit vielleicht als Fahrer von Alonso, aber Ten Hag könnte ein gutes Ding werden. Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel zu ihm sagen, außer dass er in jeder Transferperiode irgendwie gefühlt immer bei den großen Clubs gehandelt wurde. Also irgendwas scheint man ja dann sich doch sehr von ihm zu versprechen. Aber für Leverkusen wird es halt so oder so schwer. Es ist noch nicht so richtig einzuschätzen, weil der ganze Kader gefühlt verkauft wird und neu aufgestellt wird. Also da ist so ein Umbruch.
Ja, am Ende hofft man sich bei Leverkusen bestimmt einen Ajax-Effekt, weil den hatten wir eben schon, den Man United Ten Hag, den will keiner bei Banksitzen haben, der daran gescheitert ist. Vielleicht ist deshalb Leverkusen auch ein ganz guter Ort, so, um das zu machen. Weil mit den Champions League-Möglichkeiten eine neue junge Truppe zu entwickeln. Eigentlich ist es ja mal fernab von allem ein ganz spannender Job, der da zur Verfügung
steht. Klar, vor allen Dingen, weil Leverkusen richtig Kohle hat.
Ja.
Also gibt
es. Wird auch noch mehr aufs Konto kommen nach dieser Sommerpause.
Ja. Wir haben noch, okay, jetzt bei Köln steht fest, dass Funkel nicht bleibt. Der hat sich dann auch über den mangelnden Rückhalt aus der Führungsetage beschwert, die ja so ein bisschen zögerlich waren. Gab es Fürstimmen, Gegenstimmen, hat er gesagt, ganz ehrlich, wenn es da, das muss ich mir nicht bieten lassen. Das heißt, da wird noch ein Trainer gesucht. Gibt es da schon aussichtsreiche Kandidaten?
Da gibt es viele aussichtsreiche Kandidaten, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Lukas Kwasniok, Titz von Magdeburg, aber auch Urs Fischer. Also drei Trainer, die für völlig unterschiedlichen Fußball stehen. Das ist auch wieder super interessant. Bin ich sehr gespannt, wer da am Ende das Rennen macht.
Ja, müssen wir dann bewerten, wenn es soweit ist. Augsburg hat sich von Torup und Trainerteam getrennt. Durchaus diskussionswürdig. Also scheint man mit Augsburg, mit der Saison nicht so zufrieden gewesen zu sein, was ja schon auch mal eine Aussage ist, finde ich.
Ja, und also, den Sportdirektor auch gleich. Also ja. Jurendic haben sie auch gleich entlassen.
Also
schon, da hast du schon recht, das ist schon eine Ansage.
Ich meine, letztendlich steht Augsburg ungefähr da, wo man sie auch vor der Saison verortet hätte, finde ich. Aber offensichtlich hat man höhere Ambitionen.
Genau, das hat man ja vor der Saison auch angekündigt. Höhere Ambitionen, besserer Fußball. Da hat man alles nicht eingehalten so richtig. Und jetzt auch diese Endphase, die dann so ausgewählt ist. Und es spielt sich ja nicht mit rein, dass halt Sandro Wagner, da hat man ja mittlerweile auch von allen Seiten sehr stark tendiert, jetzt nach Augsburg zu gehen. Und dann hat man also den Nachfolger da wahrscheinlich auch schon.
Das wäre ja schon auch ein Paukenschlag, weil Sandro Wagner ja ziemlich im Hype ist. Gibt auch Leute, die sagen, hätte er nicht was Besseres kriegen können. Aber ich finde, man kann auch einen Case machen, indem man sagt, ist eigentlich für so einen Erstlings-Bundesliga-Trainer schon eigentlich ein ganz solider Verein. Du bist bei einem echt gut situierten Mittelfeldverein, bei dem es jetzt auch nicht die Erwartungshaltung gibt, dass man irgendwelche überragenden Sachen erreichen muss, ist aber auch nicht akut abstiegsgefährdet nächste Saison. Dafür ist Augsburg dann, finde ich, schon auch wirtschaftlich zu stark aufgestellt. Also du kannst da schon vielleicht auch einigermaßen in Ruhe was aufbauen. Würdet ihr sagen, dass das irgendwie unter Sandro Wagners Niveau ist? Nö, ist eigentlich ein ganz guter erster Schritt, oder?
Ist schon im Zweifel ganz schlau gemacht.
In der Nähe von seiner Familie, die, glaube ich, in München wohnt.
Und die Möglichkeiten in Augsburg sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten. Das klingt immer so ein bisschen vielleicht auf den ersten Blick wie unteres Drittel. Ist es ja aber gar nicht. Von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die es da gibt und so. Die haben schon Chancen, eine Mannschaft zusammenzubauen, mit der er überraschen kann. Die werden immer, jahrelang immer als Abschiedskandidat gehandelt, aber eigentlich sind sie mittlerweile eher ein Kandidat dafür, um vielleicht auch mal so eine überraschende Mainz-Saison schaffen zu können, wenn sie zwei schlaue Transfers noch dazu legen.
Du kannst auch mit der Mannschaft wachsen. Das ist ja auch eine gute Sache als Trainer, als junger Trainer.
Ja. Dann haben wir das Thema Hoffenheim. Da wird nicht offiziell nach einem Trainer gesucht, aber ich glaube, man hat auch mal bei Sandro Wagner angeklopft und wenn der ja gesagt hätte, wer weiß. Was ist da der Stand? Wird man da mit Ilzer weitermachen, obwohl er enttäuscht war? Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Vereinsführung das auch so ein bisschen auf ihre Kappe genommen hat und dadurch sich so ein bisschen schützend vor den Trainer gestellt hat. So nach dem Motto, ja, mit dem Kader kann man ja auch nicht besser werden als 15.
Logisch eigentlich, ne?
Ja, aber keine Ahnung. Könnte mir vorstellen, dass es da trotzdem auch nochmal Bewegung reinkommt in Hoffenheim, auch wenn es jetzt noch nicht aktuell angekündigt ist.
Die haben nach der Saison gesagt, dass sie mit ihm weitermachen wollen. Das ist jetzt auch der aktuelle Stand. Also da ist jetzt nichts Neues rausgekommen, außer dass halt Kramaric keine Lust hat, mit Ilzer weiterzumachen. Bin ich gespannt, ob sie dann Kramaric absägen. aber da gibt es noch keinen neuen Stand, wie ich es mitbekommen habe.
Ja, dann sucht der VfL Wolfsburg noch einen neuen Trainer.
Das ist wirklich Trainerkarussell.
Da ist die Frage, wer will sich das antun? Aber gut, da wird natürlich auch viel Geld immer bezahlt. Also sie werden da wahrscheinlich schon einen Trainer finden. Aber ich habe noch keine nennenswerten Gerüchte jetzt tatsächlich gelesen.
Nee, tatsächlich nicht.
Relativ still.
Relativ still da, was sie da gemacht haben im Hintergrund. Die werden auch dann wieder irgendjemanden präsentieren, den man vielleicht auch nicht auf der Rechnung hatte. Und dann mal schauen. Gibt natürlich auch schönere Jobs, aber gibt auch schlechtere Jobs so als den Kader da trainieren. Der Kader ist schwierig, das ist das Problem.
Felix Magath.
Da hatten wir schon mal das Thema, nicht?
Ja, Meister geworden. In Wolfsburg.
Ja. Und wenn Felix Magath jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, ich würde es mir
zutrauen. Ich mach's. Klar, der hat noch nie Nein zu irgendwas gesagt.
Ich würde es mir zutrauen. Die skandalöste Nachricht ging aber gerade hier durch den Ticker. Ole Werner verlängert nicht bei Werder Bremen.
Ach, tatsächlich? Also geht er?
Das heißt, die erste Nachricht ist erstmal Vertrag bis 2026 und verlängert nicht. Was natürlich jetzt gerade mein grün-weißes Herz in mir zerbrechen lässt. Und ich möchte auch an der Stelle, damit mir ein bisschen Raum zu geben, um das zu verkraften. Aber
das ist interessant, weil wir reden hier über Wolfsburg. Und er hat ja auch kokettiert damit, dass es Vereine aus der Bundesliga gibt, die wo Interesse ist. Und ich habe die ganze Zeit, weil mein Tennistrainer ist ja Werder-Fan, schöne Grüße an Olli. Und da haben wir noch überlegt, ja, welcher Verein wäre denn für Ole Werner innerhalb der Bundesliga überhaupt ein Verein, wo er hinwechseln könnte. Und tatsächlich bin ich da auch auf Wolfsburg gekommen. Mhm. Ist jetzt natürlich, kann man sagen, okay, von Bremen zu Wolfsburg ist jetzt rein fantechnisch, vereinstechnisch so vielleicht nicht das Geilste. Aber von den Möglichkeiten her könnte das ja tatsächlich ein Fit sein, wo wir gerade überlegt haben, wer könnte Trainer bei Wolfsburg sein. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Aber
ich sehe da keinen Fit, ehrlicherweise.
Das ist jetzt reines...
Nicht bei der Art und Weise, wie er eine Fußballmannschaft aufbaut, das passt nicht nach Wolfsburg.
Ja, aber wo passt es denn?
Das war die Frage, nicht. Ob sie ihn jetzt abgeben. Er hat ja noch Vertrag, nicht?
Ja.
Ein Jahr Vertrag hat er noch, ja.
Okay, also Wolfsburg wissen wir nichts. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Fragezeichen hinter Borussia Mönchengladbach. Wobei, da gibt es momentan auch keine Gerüchte meines Wissens. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn man jetzt irgendwie zu dem Ergebnis kommt, also Seoane, dritte Saison unter den Erwartungen so ein bisschen geblieben, ob man da nicht was Neues versucht.
Weil da ist auch jetzt so ein bisschen wie in Hoffenheim. Man hat dann gesagt, ja, man geht weiter, macht weiter mit ihm. Seitdem hat man nichts mehr gehört in die Richtung. Und der aktuelle Stand ist, dass er Cheftrainer bleibt. Dann eher noch St. Pauli vielleicht mit reinnehmen, die dann eher aber auch wider Willen den Cheftrainer abgeben müssen, weil Blessin ja auch zum Beispiel
sehr begehrt ist,
zum Beispiel bei Hoffenheim oder bei Wolfsburg gerade.
Ja, also Blessin könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nochmal anklopft, zumal er sich natürlich auch fragen muss, was kann ich hier noch holen, weil mit St. Pauli muss man ehrlicherweise sagen, geht es halt auch nächste Saison wahrscheinlich wieder um den Klassenerhalt und da kannst du ja irgendwann nur verlieren. Entweder du schaffst ihn, dann hast du das eh geschafft, was er ja von dir erwartet, oder du verlierst ihn, dann bist du der Typ, mit dem du abgestiegen bist. Also, ja, keine Ahnung. Würde mich auch nicht wundern, wenn Blessin da noch ein unmoralisches Angebot kriegt von einem anderen Verein. Ich halte auch sehr viel tatsächlich von Blessin. Ja, und sehr viel mehr gibt's jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht zu vermelden. HSV bleibt alles beim Alten. Heidenheim würde auch den Trainer nicht wechseln. Elversberg bei Aufstieg vermutlich auch nicht. Also, ich glaube, das Trainerkarussell dreht sich noch nicht so schnell. Kann natürlich noch viel passieren. Wie gesagt, ein paar offene Fragen gibt es noch, aber insgesamt gibt es jetzt noch nicht so viele Gerüchte. Aber wir melden uns natürlich dann auch mit der großen Saisonvorschau bald zurück, wenn wir mehr Fakten haben. Und in diesem Sinne einfach den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch nichts.
Sind alle Abonnenten drüben? Hast du das im Auge?
Sind noch nicht alle da. Es ist einfach, es gibt so ein paar Leute, die wollen sich aber auch, die wollen, dass wir uns...
Ist das die Enttäuschung der Saison eigentlich dann?
Die nicht abonniert haben? Ja. Ich finde, es sollten auch nur Leute mitstimmen dürfen bei sowas, die abonniert haben. Weil wer uns nicht liebt...
Könnte auch das Kräfteverhältnis von Borussia Dortmund-Fans, vielleicht sind nicht genug Eintracht-Fans als Abonnenten.
Das kann ich nicht beurteilen, aber die BVB-Fans, die sind ja überall. Also geh mal ins Transfermarkt-Forum. Siehst du, sogar bei uns in der Regie sitzen die. Das ist egal, wo du hingehst, irgendwo ist einer. Also, naja. Gut, das war's erstmal für heute. Checkt ab, morgen gibt's auch Bundesliga International, oder?
Ja, genau.
Da reden wir natürlich über alles, was so in den internationalen Ligen passiert ist. Da ist ja auch eine Menge passiert. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.